ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Moin moin und einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Jan Wegwerth und ihr seid bei den Sofa Scouts von Sportradio 360 mittlerweile in Episode 3 angekommen. Ja, die Draft rückt näher und wir wechseln heute mal die Seite. Wir haben ja schon über die Quarterbacks und die Receiver, also die Protagonisten im Passspiel diskutiert. Und heute sind dann einfach mal diejenigen Spieler dran, die dieses Passspiel primär verhindern sollen. Also die Cornerbacks. Und dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, den ihr aus den letzten Jahren schon kennt. Wir beiden haben mittlerweile eine Art, ja, Cornerback-Love-Affair oder so. Lorenz Leinweber, mittlerweile Director of Scouting bei Frankfurt Galaxy. Lorenz, grüß dich, stell dich mal kurz vor und berichte uns, wie du gradest, aber zunächst mal berichte ein bisschen von deinen neuen Tätigkeiten.
Ja, Jan, danke, freut mich sehr bei unserem traditionellen Cornerback-Talk, kann man vielleicht mittlerweile fast schon sagen, wieder dabei sein zu dürfen. Ja, genau, als ich letztes Mal da war, war ich noch beim NFLPA Collegiate Bowl. Das Ganze hat sich leider, das war ein All-Star-Game, ähnlich wie der Senior Bowl. Das Ganze wurde leider über den Sommer gecancelt und dann habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, gut, was mache ich jetzt stattdessen in der Football-Welt? Und ja, da kam dann die Chance bei der Frankfurt Galaxy, was in Sachen Scouting aufzubauen. Damals noch unter dem ehemaligen Sportdirektor Andreas Renner. Und ja, von da hat sich eins zum anderen entwickelt und ich glaube, ja, einmal hat es mir Spaß gemacht da, oder macht es mir immer noch sehr viel Spaß da, was in Richtung Scouting aufzubauen, auch was strukturelle Dinge angeht, wie zum Beispiel eine Datenbank und was auch immer man da alles haben möchte. Aber andererseits auch Tape zu schauen und ja, einen direkten Impact auch auf ein wirkliches Team zu haben. Das war schon immer auch das, was mich beim NFLPA Bowl sehr gereizt hat, da, dass man dann wirklich auch die Spieler oder einige Spieler, die man dann gescoutet hatte, auch dann live sehen kann. Und ja, ich freue mich sehr auf die Saison. Und vielleicht guckt der ein oder andere auch mal vorbei. Würde mich sehr freuen. Und ja, genau so viel zu dem, was ich bei Frankfurt mache. Und ja, mein Grading. Ich habe es dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war noch nie so schlecht vorbereitet auf den Draft, muss ich dazu sagen.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also es ist immer noch okay. Ich hoffe, dass meine Expertise trotzdem noch halbwegs in Ordnung ist. Ich habe mir die Spiele auch alle angeschaut und es ist aber nicht mehr so wie in den letzten Jahren, wo man dann auch wegen NFLPA Bowl gefühlt 350, 400 Spieler geguckt hat. So viel habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht. Trotzdem noch über das, was ich mit RPM Data mache, wo wir ja Agencies beraten. Ja, kenne ich mich doch auch in der College-Szene noch ganz gut aus. Und ja, ich habe einen runden Grade mittlerweile auch übernommen, so ein bisschen, wo ich einen Spieler draften würde. Die ist recht strikt, diese Grading-Scale, würde ich sagen, bei mir. Also wenn ich jetzt von einem Erstrundenspieler spreche, dieses Jahr habe ich tatsächlich einige oder werden es einige werden. Also es könnten bis 20 First-Round-Grades bei mir werden. Das waren normalerweise immer so 13, 14, 15. Spricht auf jeden Fall für eine gute Klasse, aber das ist auf jeden Fall schon ein Spieler, den ich sehr, sehr hoch sehe. Also das ist ein großes Kompliment sozusagen. In der zweiten Runde geht es dann eher so an die vielleicht hier und da schon eine größere Schwäche haben oder gewisse Limitationen haben, die ja trotzdem aber noch Starter sein können. Das führt sich so durch den zweiten Tag durch oder durch die zweite oder Drittrunden Grade. Und ab Day 3 ist dann meistens so eine Chance dabei, dass jemand Starter sein kann. Da kommt dann auch der Special Teams Impact so ein bisschen mit rein, weil wenn man kein Starter ist, sollte man zumindest in der NFL auch was auf Special Teams können oder da eine ja, Ability haben. So viel zu meinem Grading Scale. Ich glaube, an Free Agents kommen wir heute nicht mehr. Das waren dann eher so die Art von Spieler, die wir beim NFLPA Bowl gesucht haben, wo es dann sehr viel um Special Teams ging, um die sogenannten Make-It-Trades. Also hat jemand irgendwas, sei das Speed oder sei das Physis oder sehr, sehr gute Technik, wenn es jetzt hier an Cornerbacks geht, die dazu führen könnten, dass ein Spieler es auf einem 53-Man-Roster und am besten ja einer der Active Players am Game Day werden kann. Aber ja, so viel zu meinem Grading Scale. Ansonsten schaue ich sehr viel Tape. Ich gewichte das Testing, glaube ich, weniger als viele andere, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Verletzungen hat man ab und zu mal eine gute Quelle. Also ich kenne auch wieder durch den NFLPA Bowl den ein oder anderen NFL-Scout, wo man das ein oder andere dann auch mal über Text-Messages erfahren kann, was ganz interessant ist. Aber ansonsten würde ich sagen, bin ich zu 90-95% Tape, was ich auf Tape sehe. Und das ist bei mir das Wichtigste. Und ja, im Endeffekt ist das Tape-Schauen auch das, was ich am liebsten mache. Also wenn ich jetzt hier und da vielleicht bei jemandem eine Injury-Red-Flag vergesse, dann ist es so, aber oder Character ist es dasselbe. Also ab und zu hört man mal was von jemandem, dem man auch vertraut. Aber die meiste Zeit ist es so, ja, sind es immer Informationen, die man über Dritte, Vierte bekommt. Und deswegen möchte ich das nicht zu viel gewichten. Das macht natürlich keinen kompletten Überblick über diesen Spieler, aber ich möchte halt das gewichten, was ich machen kann. Und das ist, ja, das Tape zu schauen.
Ja, herzlichen Dank für diese doch sehr ausführliche Einordnung dafür, wie und was du schaust, was du gewichtest. Das ist ja bei mir recht ähnlich. Ich bin kein Arzt, ich sag's jedes Mal. Von daher, was soll ich zu Verletzungen sagen? Kann ich einfach nichts zu sagen. Ich kann mich natürlich auf irgendwelche Quellen beziehen, aber ich versuche das größtmöglich rauszulassen. Ich erwähne es hier oder da, aber auf die Grades hat es eigentlich keinen Einfluss. Das bedeutet ja nicht, und das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, dass ich jeden Spieler genau da ziehen würde. Da müssen wir bei Cornerbacks natürlich auch nochmal insbesondere sind die Grades natürlich extrem volatil. Weil wenn ich jetzt ein bestimmtes System als NFL-GM habe mit meinem DC, der da vielleicht auch noch ein paar Jahre bleiben soll, dann können sich die Grades der Cornerbacks gegenüber den Grades, die ich jetzt so ein bisschen im Vakuum gebe, natürlich wirklich auch grotesk verändern. Und das werden wir, denke ich, bei dem einen oder anderen Spieler heute auch haben, dass wir sagen können, naja, wir sehen ihn hier oder da, aber wenn ich jetzt ein ganz krasses Pressman-Team bin, dann ist er vielleicht entweder besonders gut oder besonders schlecht geeignet. Und da kommen wir vielleicht auch, ich schiebe es jetzt einfach mal ein, zu dem kleinen Teil mit den Fachbegriffen. Denn da kommen wir nicht drum herum. Wir machen das jedes Mal vorher, oder ich mache das jedes Mal vorher, dass ich so ein paar Fachbegriffe erläutere. Und bei Cornerbacks ist das besonders wichtig, denke ich, denn es ist eine der Positionen, wo man am meisten mit Fachbegriffen arbeitet, zumindest meiner Erfahrung nach. Die geneigten Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Denen dürften diese Begriffe auch klar sein, aber ich hoffe ja auch immer auf ein paar neue Interessierte. Von daher einfach mal in aller Kürze so ein bisschen so die grundlegenden Begrifflichkeiten, über die wir heute wahrscheinlich viel reden werden. Das eine ist Mann- und Zonenverteidigung oder Man-Coverage und Zone-Coverage. Man-Coverage ist recht einfach. Der Name verrät es. Man hat einen direkten Gegenspieler und folgt dem überall hin. Das ist meistens in einer Cover Zero oder Cover One. Also Cover Zero heißt, jeder hat einfach einen direkten Gegenspieler, der das blitzt. Und Cover One ist mit einem tiefen Safety als Absicherung in der Mitte, meistens ganz hinten. Zonenverteidigung gibt es verschiedene Typen, die nach der Menge der tiefen Zonenverteidiger benannt sind. Also in der Zone deckt man eben nicht einen Spieler, sondern einen bestimmten Bereich des Feldes und die Spieler, die da reinkommen, meistens tut man das nicht mehr, indem man einfach an einen Spot droppt, sondern eben schon sich auf die Routen und auf die Spieler, die einem gegenüberstehen, so ein bisschen einschießt oder einspielt. Diese unterschiedlichen Zonenverteidigungen haben eben auch unterschiedliche Anforderungen an Cornerbacks. Es gibt einmal die Cover 2. Da hat man zwei tiefe Safeties und die Cornerbacks bemannen, wenn man so will, die kurzen Zonen davor. Früher hat man das ein bisschen Feiglings-Defense genannt, weil die Cornerbacks halt nicht unbedingt tief getestet werden oder da immer Hilfe haben. Cover 3, da hat man eben drei tiefe Verteidiger, drei tiefe Zonen. Die Cornerbacks decken auf jeder Seite ein tiefes Drittel des Feldes ab. Dazwischen steht ein Safety wieder als Centerfielder. Und Cover 4 oder Quarters, da ist es dann eben entsprechend, dass zwei tiefe Safeties, die beiden inneren Viertel, wenn man so will, wenn man sich das Feld vorstellt, bewachen und die Cornerbacks die beiden äußeren Viertel jeweils. Es gibt natürlich noch diverse Zwischenvarianten, die sogenannten Pattern-Match-Varianten, die heute sehr beliebt sind, also wo sich Mann- und Zonenverteidigung je nach Formation und Routenentwicklung erst ergeben oder sozusagen sich erst erschließen. Das werde ich jetzt hier nicht weiter ausführen, das führt auch ein bisschen weit, also zum Beispiel Alabama und Georgia laufen solche Varianten sehr viel. Das werden wir aber jetzt vielleicht nicht en Detail besprechen. Was es aber noch gibt, sind Differenzen in der Aufstellung vor dem Snap. Wir sprechen von Press und Off-Coverage. Press stehst du quasi dem Receiver direkt gegenüber. Du spürst, wenn man so will, seinen Atem. Das wird gelegentlich in Kombination mit der sogenannten Bump-and-Run-Technik benutzt. Also, dass du dem Receiver beim Release, wenn er auf die Route startet, gleich einen Schlag auf den Oberkörper, den sogenannten Jam, mitgibst, damit er nicht sofort auf seine Route kommt oder das Timing mit dem Quarterback beeinträchtigt wird oder er rerouted wird, also seine Route ein bisschen anpassen muss. Und Off-Coverage ist es halt, da steht man ein paar Yards hinter der Anspiellinie und lässt den Receiver erstmal kommen. Der Nachteil davon ist, du kannst die Route nicht beeinflussen. Der Receiver hat einen freien Release. Der Vorteil ist, du hast ein bisschen Platz oder Spielraum, damit er dir nicht gleich davonläuft, gerade wenn du vielleicht ein paar Speed-Probleme hast. Auch da gibt es natürlich wieder die Zwischenvarianten. Es gibt das sogenannte Press-Bail, also man steht im Press und geht dann aber mit dem Snap schon nach hinten. Verschiedene Bewegungstechniken werden wir heute noch ein wenig durchkauen. Sag ich mal, die beiden wichtigsten sind der Backpedal, also dass der Körper parallel zur Line of Scrimmage steht, man mit ganz kurzen Schritten zurückgeht in einen möglichst tiefen Stance. Das ist insbesondere für Man-Coverage wichtig, so hast du den Gegner die ganze Zeit im Auge. Und in den Shuffle, da läufst du so ein bisschen seitwärts zurück, hast eher das Play und den Quarterback im Auge als den Gegner. Das ist vor allem eben in Zone Coverage wichtig. Aber das ist natürlich nicht, das ist jetzt nur sehr, sehr grob und sehr, sehr schematisch und sehr oberflächlich. Aber vielleicht für diejenigen eine kleine Hilfestellung, die sich jetzt gleich von den Begriffen sonst erschlagen fühlen würden, es wahrscheinlich immer noch tun, aber zumindest so ein kleines Instrumentarium zur Hand haben. Wir werden das aber auch nochmal, vermute ich, hoffe ich, ich werde mich zumindest darum bemühen, in den einzelnen Reports erläutern. Lorenz, hast du da noch irgendwas beizusteuern, zu ergänzen?
Das hast du sehr schön erklärt. Hast du das jetzt aus dem Kopf so gemacht oder hast du dir dazu vorher was aufgeschrieben?
Ich habe so kleine Stichworte. Ich könnte jetzt sagen, habe ich alles gerade aus dem Kopf so gemacht. Ich habe kleine Stichworte einfach vom letzten Mal übernommen und es etwas anders ausgeführt, weil ein bisschen Abwechslung muss immer dabei sein. Ich habe nochmal kurz ein, zwei Sachen addiert.
Das war aber sehr gut. Hast du sehr gut gemacht.
Das freut mich ungemein. Ja, wir haben heute 9 Cornerbacks, die wir besprechen. Nicht zwangsläufig unsere Top 9, ich sage es jedes Mal. Bei mir ist definitiv nicht die Top 9. Aber eben 9 interessante und unterschiedliche Typen für verschiedene Position innerhalb der Cornerbacks, Outside-Cornerback, Slot-Cornerback haben wir auch vielleicht ein paar, vielleicht auch welche mit Variabilität, die beide spielen können und eben auch für, insbesondere für verschiedene Schemes, für verschiedene Coverage-Techniken, die dann eben in der NFL bei der einen oder anderen Defense mehr oder weniger gefragt werden. Ich weiß nicht, Lorenz, willst du vielleicht nochmal kurz, bevor wir jetzt also gar nicht auf einzelne Spieler oder auf einzelne Tiers eingehen, weil wie schätzt du die Klasse so ein? Ich meine mich zu erinnern, letztes Mal warst du von der Klasse ja etwas weniger angetan als ich, zumindest in der Spitze. Hattest nicht so viel First-Round-Grades. Wie sieht's dieses Jahr aus? Findest du die Klasse insgesamt gut, nicht so gut? Wo siehst du die Stärken? In welchen Bereichen?
Ja, ich finde die Klasse tatsächlich ganz gut dieses Jahr. Es fehlt, so finde ich, der absolute Shutdown-Corner. Wir hatten vor ein paar Jahren mal die Klasse mit Sauce Gardner und Derek Stingley und so, wo so einige Kandidaten drin waren. Die wir hier ja auch besprochen hatten. Der fehlt mir so ein bisschen, aber ich habe trotzdem tatsächlich sogar 3 mit First-Round-Grades. Das ist schon recht viel. Wie gesagt, die First-Round-Grade bei mir recht hoch. Dann dahinter auch noch ein bisschen Tiefe. Ich finde dann hinten raus gibt es jetzt keine absoluten Gems mehr. Also ich habe jetzt keinen wirklichen, wo ich sage, okay, das ist dieses Jahr mein absoluter Sleeper. Am Tag 3, die sind dann schon alle so ein bisschen hochgepusht worden und werden da wahrscheinlich nicht mehr zu haben sein. Es gibt auch ein paar, die wir auch nachher noch besprechen werden, die so am zweiten Tag gehandelt werden, die ich doch ein bisschen tiefer habe. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber ich glaube, grundsätzlich ist es eine gute Cornerback-Klasse, jetzt keine überragende. Aber mit einigen Startern drin, mit einigen auch, die ich als sehr gute Starter projecte und ja, denke, wir werden in der ersten Runde einige sehen, am zweiten Tag. Die Tiefe ist so wie mit diesem ganzen Draft, die ist eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich, aber ich finde ja, so gerade die Top-Leute, die Top 100 Picks, da sind schon einige gute Spieler dabei.
Sehe ich relativ ähnlich, muss ich sagen. Ich bin auch die Spitze. Ich muss sagen, ich war ja von der letzten Klasse in der Spitze schon ein bisschen mehr beeindruckt als du. In der Spitze, die Spitze kommt dieses Jahr nicht an die vom letzten Jahr ran, für mich zumindest. Aber ich habe einen wirklich krass gefüllten zweiten Tag und insbesondere, das wirst du vielleicht weniger haben, eine wirklich krass gefüllte zweite Runde. Also ich glaube, dass dass wir in ein paar Jahren drauf gucken und wir sehen eine ganze Menge Starter, vielleicht nicht die Topstars, vielleicht nicht sehr viele sehr gute Starter, aber ich glaube, dass wir nachher drauf gucken und wirklich eine beträchtliche Menge Cornerbacks aus dieser Klasse sehen werden, die eine substanzielle Menge Spiele gestartet sind in der NFL oder sogar noch starten werden, dann in ein paar Jahren. Oder sich als Starter wirklich fest etabliert haben. Anyway, ihr kennt das Spielchen. Wir haben uns 9 Cornerbacks ausgesucht. Ich stelle die Cornerbacks jeweils vor und dann wird es abwechselnd so sein, dass Lorenz beginnt oder dass ich beginne und der andere dann einfach ergänzt oder sagt, nein, Moment, das sehe ich ganz anders. Wir hatten die letzten Jahre erstaunlicherweise oft bei einigen Spielern, ich meine mich bei Andrew Booth zu erinnern, bei Deontay Banks letztes Jahr, also letztes Jahr, Spieler, die im Konsens etwas niedriger waren jeweils unsere Top-Tipps für einen höheren Pick. Mal gucken, ob wir das diesmal auch so haben. Ich glaube nicht, aber wir werden es sehen. Ich lasse natürlich Lorenz hinter den Vortritt beim ersten Scouting-Profil. Stelle den Spieler aber kurz vor und wir beginnen ja wie immer umgekehrt alphabetisch. Und umgekehrt alphabetisch ist das W relativ weit vorne, also eigentlich relativ weit hinten. Und da gibt es einen Cornerback namens Nate Wiggins von Clemson. Nate Wiggins ist ein Four-Star Top 100 Recruit aus Atlanta, Georgia, der sich aber nicht für die Georgia Bulldogs, sondern für Clemson entschieden hat. 2021 in seiner ersten Saison nur weniger Einsätze als Backup gesehen, 2022 Starter geworden und da hat er gleich überzeugt mit 13 Pass-Breakups und einem sehr langen Pick-6 und ist auch First Team All-ACC geworden, hat mit Clemson die Conference gewonnen, also insgesamt doch eine durchaus sehr erfolgreiche Saison für Nate Wiggins. 2023 dann vom Teamerfolg her etwas weniger gut, darüber haben wir in unserem Podcast das ein oder andere Mal gesprochen. Tyler von Spartanburg oder aus Spartanburg wird uns vielleicht noch ein Begriff sein. Aber das soll uns von Nate Wiggins nicht abhalten. Der ist nämlich in dieser Saison zu einem der Top-Prospects herangreift. 6 Pass-Breakups, 2 Interceptions, erneut ein Pick-6 dabei und erneut First-Team-All-ACC. Ich weiß nicht, willst du auch auf die Größe und Speed und sowas eingehen? Soll ich das noch kurz vorstellen? Ansonsten würde ich jetzt einfach an dich übergeben.
Ja, ich gehe natürlich immer auf die Größe und Speed natürlich, und Size, Lorenz. Wie ihr alle wisst.
Size matters.
Ja, tut es tatsächlich. Und hier haben wir direkt einen Kandidaten, der nicht so viel davon hat. Nate Wiggins ist 6'1 und 3/8 mit 173 Pfund. Das ist die springende Zahl. Hat allerdings auch eine 4.29 vor die Yard Dash gelaufen. Was sofort sich bei ihm zeigt, auch auf 22er Film schon, wo er mir auch recht früh aufgefallen ist, ist, wie explosiv er ist, was für ein Athlet er ist. Für mich die besten Movement Skills der Klasse, wenn ich das direkt schon mal beim ersten Prospect vorwegnehmen kann. Er spielt in Clemson in dieser Defense, in der man, wir haben es damals bei Andrew Booth besprochen, gerne auch mal mehr direkte Man-to-Man-Coverage sehen würde. Da sieht man die Corner nicht ganz so viel drin. Er ist auch ein Athlet, der ziemlich high cut ist, also recht hohe Hüften hat. Das zeichnet sich dann auch bei seinem Long Speed wieder aus. Wenn er mal einen Full Step drinne hat von off, dann ist seine Recovery sehr, sehr schnell. Er hat einen Playmaker-Instinkt. Das sieht man gut. Jetzt in Anführungszeichen nur 2 Picks, aber einige Pick Sixes in seiner Karriere, ist jemand, der, gerne den Ball attackiert, immer wieder mit Risiko auf Interceptions geht. Finde ihn teilweise sogar, da war das ein oder andere Play dabei, wo er von seinem Undercut her oder den wo er die Route zu aggressiv undercuttet hat, wieder auch von off dann meistens, wo er dann ja wahrscheinlich zu weit weg war, trotz seiner herausragenden Athletik, da noch das Play zu machen und dann manchmal auch einfach vielleicht auf das Tackle gehen sollte. Aber grundsätzlich sind diese Interceptions und sind diese Turnovers einfach extrem wichtig. Von daher müsste man da vielleicht das ein oder andere Mal die Aggressivität aus ihm rauscoachen in der NFL. Aber grundsätzlich möchte man oder würde ich das gerne als Coach, als Team beibehalten. Die Frage bei ihm ist, wie sehr limitiert ihn seine Size und wie sehr limitiert ihn das, in einer Defense zu spielen, Wir hatten ja letztes Jahr Emmanuel Forbes, kann man das so ein bisschen als Negativbeispiel nach seiner Rookie-Saison schon nennen, der natürlich nochmal, glaube ich, 10 Pfund leichter war, aber wo sich dann doch gezeigt hat, zumindest in seiner Rookie-Saison, zumindest anfangs, dass man da gegen physische Receiver schon Probleme haben kann, auch wenn man ein ähnlicher Athlet ist. Ja, im Run-Support, finde ich, sieht man es auch. Das ist eine große Schwäche, meiner Meinung nach, von Nate Wiggins. Nicht, weil er da nicht gewillt ist, im Run-Support was zu machen, sondern er wirft seine Schulter rein. Er ist kein wirklich physischer Tackler. Er hat Probleme, von Blocks sich zu lösen oder zumindest Leverage zu gewinnen, um Runs wieder nach innen zu forcen. Ja, um direkt in meine Projektion, in meine Grade reinzukommen, ich glaube, in einem Off-Scheme kann er ein guter Starter sein. Die Size macht mir natürlich Sorgen, deswegen auch off. Ich möchte ihn in Press, auch wenn ich es im College gerne mal gesehen hätte und auch mehr Man-Coverage gerne gesehen hätte, um einfach eine vollständigere Evaluation zu ihm zu haben. Glaube aber, in der NFL wird er da mit vielen Receivern, die halt einfach physischer sind, die diese Craftiness haben, schon auch seine Probleme haben. Da sei hingestellt, dass diese zum Beispiel eine Quarters-Defense spielen mittlerweile ganz, ganz viele, eine Cover 4 in der NFL. Deswegen ist das auch sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, in so eine Defense passt er sehr, sehr gut und wird da auch Plays machen und wird ein Playmaker sein. Ich habe ihn in der zweiten Runde gerankt, damit immer noch eine recht hohe Bewertung, trotz der fehlenden Size. Aber jemand, ja, der auch beim Tape schon, wenn man seinen Tape anschaut, auch einfach sehr viel Spaß macht, weil diese Athletik sieht man nicht alle Tage. Deswegen, ich mag Nate Wiggins, aber muss auch realistisch sein, meiner Meinung nach. Deswegen nur in Anführungszeichen die Second Round Grade für ihn.
Als du angefangen hast, dachte ich, du hast ihn in der First, aber offensichtlich nicht. Nate Wiggins. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn in einer ähnlichen Range wie du, kommen wir gleich drauf. Ich bin mit dem Tape nicht so warm geworden wie ungefähr jeder andere. Ich weiß nicht warum, aber es gibt's manchmal. Ich fand eigentlich, dass, also vielleicht habe ich andere Tapes gesehen, ich fand, dass er relativ viele Man-Coverage gespielt hat, ehrlich gesagt. Oder ich habe viele Man-Raps gesehen. Und das ist jetzt auch nicht so unüblich bei Clemson, aber und einige Press-Bail, das hat er relativ viel gespielt, dann oft als so, nicht immer. Ja, also das Erste, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, dass das oft, wenn ein Press stand, hat er sich oft sehr extrem innen positioniert. Also man kann nicht mal sagen Inside Leverage, weil er wirklich einfach wegstand vom Receiver und ihm damit einen relativ ungestörten Outside Release angeboten hat, aber Slants und Ähnliches sehr schwer gemacht hat. Und klar, Nate Wiggins hat den Speed, um auch halbwegs ungestörte Sideline Releases zu matchen, und hat dann eben sozusagen mit dieser krassen Inside Leverage zum Receiver gerichtet, wohlgemerkt, eben gewartet, macht er den Move nach innen, kann er eigentlich kaum, weil da ist Nate Wiggins und wird ihm im Weg stehen. Und außen hat er sich im Vorteil gewähnt. Mit der Technik hat er wenig Blick zurück zum Play gehabt und ich finde, das zieht sich ein bisschen durch, wenn er in Press spielt. Aber das war natürlich relativ effektiv. Mir ist aufgefallen, ja, also ne, er ist natürlich ein super Athlet, klar, er travelt vertikal ohne Probleme mit dem Receiver. Ich fand, dass seine Beschleunigung gar nicht so gut ist. Der Longspeed ist richtig gut. Das finde ich, wirkt so ein bisschen, oder der 10-Yard-Split bei der Combine, der wird damit so ein bisschen auch bestätigt. Der war ja nicht so gut, sondern der Longspeed war vor allem gut. Also er hat einen super Recovery-Speed. Man kann ihn eigentlich nicht überlaufen. Du hast es angesprochen. Er hat nicht den tiefsten oder flüssigsten Paddle. Und ich fand daher seine Movement-Skills längst nicht so gut wie du. Der ist ein bisschen high-cut. Es ist ein bisschen segmentiert. Es ist ein bisschen hopsend. Er hat es ein paar Mal, dass er eben den falschen Tritt da nimmt. Also man kann ihn auf den falschen Fuß stellen. Er hat natürlich einfach den Make-up-Speed gerade für die tiefen Routen, der hervorragend ist. Von daher würde ich dir recht geben. Das ist ein sehr spannender Cover-4-Corner. Ich fand ihn in Man nicht so schlecht, aber bei Inside Routes gab es das immer wieder, dass er so ein bisschen, dass ich es mal auf dem falschen Fuß hat stellen lassen und dadurch eben nicht ganz oder am Breakpoint nicht ganz so, fand ich, nicht ganz so flüssig agiert hat wie einige andere Cornerbacks, über die wir noch reden. Der Turn and Burst ist gut. Ich fand den nicht ganz 4,28 gut, aber natürlich gut genug. Ich fand, dass er bei scharfen Cuts manchmal so ein paar Balanceprobleme hat. Also wie gesagt, ich fand seine Movement Skills nicht ganz so stark. Die Breaks nach off fand ich okay, nicht super explosiv. Er zögert da manchmal einen Schritt. Was mir aber gefallen hat, ist dafür, dass er 170 Pfund nur wiegt, dass er am Catchpoint erstaunlich physisch agiert hat. Da hat er gute Armarbeit, da lässt er sich selten outboxen, da hat er zum Beispiel gegen Keon Coleman, gegen den FSU, Big Receiver, auch eben einfach gute Jumps gezeigt, gute Positionierung gezeigt. Ist einfach auch so Contested Catch Receiver nicht leicht gemacht. Das, die Attacke auf Arm und Ball mit gutem Timing. Ich fand er insgesamt, er hat Catches erschwert. Er hat sie nicht komplett verhindert, aber er hat sie erschwert. Ja, dann kommen wir zur Run-Defense. Da gibt es ja diese zwei Plays, unter anderem dieses krasse Hustle-Play, wo er den Ball dann rausschlägt gegen Hampton, gegen den UNC-Running-Back, dass dann einige, oh, guck mal, was für ein krasser Effort-Spieler er ist, das fand ich, hat mir doch ein bisschen falschen Eindruck verschafft, weil es ganz viele Plays gibt, wo er wirklich einfach, wo man das Gefühl hat, er will Kontakt aus dem Weg gehen, wo er sehr wenig antizipativ gegen Runs agiert. Es gibt dann wiederum Plays, also da ist er einfach inkonstant, wo er sehr gut also auch sehr aggressiv nach vorne kommt. Es gibt eine Highlight, ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, wo es diesen etwas zu hohen Pass auf Xavier Leggett gibt gegen South Carolina und er flext ihn einfach auf Grasnarbe weg. Das sah einfach, ja. Sieht einfach sehr schön aus. Also es ist ein bisschen viel auf Grasnarbe, ein bisschen viel eingesetzte Schultern, du hast es schon gesagt. Ich fand ihn manchmal zu reaktiv in gewissen Spielsituationen. Von daher, ja, also was ich kritischer sehe, sind, glaube ich, die Füße, nicht die Hüften. Also man sieht, dass Change of Direction so funktioniert, dass die Fußarbeit gefällt mir manchmal noch nicht so gut. Ich glaube, dass er in Press durchaus eingesetzt werden kann. Dass das nicht, also sehe ich nicht ganz so negativ wie du. Ich habe ihn so in der frühen zweiten Runde. Und ich sehe den extremen Hype nicht so sehr, weil dafür ist er mir gegenüber anderen Cornerbacks, über die wir nachher noch reden, die ich in einer ähnlichen Range habe, einfach nicht besonders genug außerhalb dieses Weltklasse-Speeds. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Aber trotzdem natürlich ein sehr spannender Spieler, Nate Wiggins. Überhaupt keine Frage. Und der ist natürlich noch unglaublich jung. Der wird jetzt erst 21, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der hat also noch eine lange Karriere vor sich.
Ja, noch ganz kurz dazu, was du gesagt hast. Genau, dadurch, dass er halt auch so high-cut ist und so hohe Hüften hat, für diesen Body-Type ist es sowieso meistens eher schwierig, immer gute Balance und super Footwork zu haben. Ich finde aber trotzdem, dass sich seine Explosivität trotzdem immer wieder zeigt. Und du hast es angesprochen mit der Inside-Leverage. Ja, in der NFL kannst du das natürlich nicht ganz so krass. Das zeigt natürlich auch schon, dass er sich das zutraut, dass er da nach außen noch einiges wettmachen kann. Das, finde ich, hat er auch gezeigt. Ja. Du hast natürlich recht, es gibt fluidere Athleten. Das ist auf jeden Fall so, auch wenn ich gesagt habe, beste Movement Skills der Klasse, was diese Fluidity angeht. Ich weiß nicht, ob und wie man das übersetzt, gibt es natürlich noch andere und bessere.
Du kannst ja auch meinen, also meine Meinung ist da ja jetzt nicht relevant. Vielleicht findest du ihn am fluidesten, ich finde ihn halt nicht am fluidesten, aber
Nee, ich wollte das nur noch mit hinzufügen. Ja, ja. Also Movement Skills so in eins gepackt, wie gesagt, da kommt diese Explosivität, die ich tatsächlich ein bisschen besser sehe als du, auch auf dem ersten Schritt, das kommt da mit rein, aber er ist nicht der fluideste.
Ja, wo du Forbes angesprochen hast, gut, man muss natürlich bei Forbes sagen, ich hatte Forbes ja ein Stück höher als du, da war das Size Matters, kam bei dir besonders gut zu tragen, aber der hat natürlich nochmal andere Ballskills gehabt, ne? Das müssen wir auch sagen. Also ich mag Wiggins am Catchpoint, aber die Ballskills von Emmanuel Forbes hat er halt nicht.
Nee, gut, Forbes auch, wie gesagt, nochmal einfach kleiner und nochmal noch größere Outlier.
Ja gut, der war natürlich, also die Zahnstocherbeine, das gibt's halt nur noch bei Devonta Smith und das ist ein extremer Outlier, damit so produktiv zu sein, wie er es ist. Ja, wollen wir zum nächsten Spieler kommen? Oder hast du noch ein paar abschließende Worte zu Nate Wiggins? Dann kommen wir zu einem, finde ich auch relativ interessanten Spieler. Da bin ich auch durchaus sehr neugierig, wie du ihn siehst. TJ Tampa von Iowa State, ein Senior. Ich stelle ihn vor und dann werde ich auch beginnen mit der Evaluation, aber zunächst die Vorstellung. Wer ist TJ Tampa? TJ Tampa ist ein 3-Star-Recruit aus St. Petersburg, nicht das St. Petersburg in Russland, sondern das in Florida. Ging dann wegen fehlender Offers der größeren Programme vor Ort, also der größten floridianischen Programme, zu Iowa State. Dort 2020 und 2021 zunächst Backup mit zunehmend mehr Spielzeit, 2022 dann regulärer Starter geworden mit soliden Leistungen, 9 Passbreakups, 1 Interception, Second Team All Big 12. Und dann 2023 nochmal so ein kleiner Breakout oder vielleicht auch ein größerer Breakout entwickelte sich wirklich zu einem Shutdown im Corner. 7 Pass-Breakups, 2 Interceptions, also jetzt nicht die sensationellsten Werte, aber die Coverage-Leistung war einfach so gut, dass er nicht nur First Team All-Big 12 wurde, sondern sogar Third Team All-America. TJ Tampa, ja, ein langer Corner mit noch längeren Armen, 6'1", 189 und 32 1/8 Arme. Also wenn Cornerbacks über 32er Arme haben, dann ist das in der Regel wirklich, sind das wirklich sehr lange Arme. Hat nicht getestet bei der Combine wegen Verletzung. Beim Pro Day so, ja, so eine, man sagt so eine Mid-4-5 und das bereitet natürlich schon ein bisschen Sorgen, weil das wird in der NFL, wird er wahrscheinlich vertikale Separation abgeben, also einfach 1-2 Schritte abgeben. Wobei man sagen muss, im College ist das jetzt bisher nicht ganz so deutlich geworden. Also wenn man sich anschaut, wie er gegen A.D. Mitchell von Texas verteidigt hat, der ja eine 4-3 gelaufen ist, obwohl ich nach wie vor meine, dass er die nicht ganz aufs Feld bringt, obwohl er ein sehr guter Spieler ist. Da hat man das jetzt nicht so krass gesehen. TJ Tampa, meistens Outside-Cornerback, meistens auf der rechten Seite in Soft-Press, der hat halt extrem viel Zone gespielt. Sehr, sehr viel Zone, sehr variable Zone. Aber von Cover-3-Press über Cover-2, über Tampa-2, natürlich TJ Tampa muss auch mal Tampa-2 spielen, bis Cover-4, mit diesen 3 tief positionierten Safeties, die in dieser sehr ungewöhnlichen Defense der Cyclones positioniert sind. Er hat oft nah an der O-Line gespielt, wenn kein Receiver auf seiner Seite war. Also das oft auf der Boundary-Side, also da, wo es ein bisschen enger und physischer wird. Was ist TJ Tampa oder was mag ich an ihm? Also er spielt viel Press, oft mit dieser Step-Kick, also dass er mit einem Schritt zurückgeht und dann erstmal wartet. Er öffnet damit ein bisschen seine Außenseite, aber travelt dann relativ gut mit dem Receiver nach außen. Vor allem hat er einfach einen schnellen Turn und Burst für seine Größe bei vertikaleren Routes. Der kann auch im Paddle spielen, sieht, fand ich, ziemlich flüssig und frequent aus, ein bisschen aufrecht. Aber insgesamt mag ich, dass er verschiedene Footwork-Techniken aus Press hat, also da nicht immer mit denselben Zweien spielt. Und ich mag auch, dass er relativ schnelle Reaktionen hat. Also insgesamt Bewegungsskills für einen großen Cornerback, muss man ja mal vielleicht dazu sagen, fand ich recht gut. Er arbeitet viel oder arbeitet oft mit Bump and Run, viel mit dem Jam, sowohl mit einer Hand als auch Double Hand. Da ist teilweise ordentlich Crunch hinter. Das heißt, er kann den Receiver rerouten. Er nimmt es auf den ersten Yards wirklich auch mit jedem physischeren Receiver auf. Er bearbeitet den Receiver auf der Route. Wenn er ein bisschen aufsteht, nimmt er den am Breakpoint, also da, wo der Receiver den Cut macht, fast immer mit den Armen im Empfang, aber beeinflusst die Route. Aber ist jetzt keiner, der da entweder besonders lunged, also nach vorne greift, oder grabby ist. Ich mag seine Agilität. Er versucht, also er ist sehr balanciert. Diese laterale, also seitliche Agilität erlaubt es ihm, dass er vor dem Receiver bleibt, dass er nicht in irgendwie einen Rückstand gerät. Insgesamt war es einfach ein Cornerback, TJ Tampa, der dem Receiver den Weg auf die Route wirklich extrem erschwert hat. Mit am meisten von allen, über die wir heute sprechen, meiner Meinung nach. Er lässt sich ab und zu auf dem falschen Fußständer drehen, aber insgesamt mag ich seine Turns. Gibt ein bisschen viel Cushion underneath ab, also wenn er ein Off spielt, dass dann so Comeback-Routes und schnelle Stop-Routes, also Hitches, Hooks und so, dass die dann funktionieren. Also es gab einfach unnötig einfache Completions von roundabout 8-10 Yards und das ist immer wieder passiert. Er hat jetzt nicht diesen krassen Short-Area-Burst, also er gibt auch gegen Double-Moves mal Separation ab, aber ich mag trotzdem sehr gern, wie er tief agiert bei Pose oder auch bei tieferen Crossern. Diese Trail-Technik, also dass er in der Hip-Pocket leicht hinter dem Receiver bleibt und dann eigentlich auch einen ganz guten, zumindest so einen ansatzweise guten Closing-Burst hat. Und die Länge erlaubt natürlich einfach einige spektakuläre Plays. Es gab halt wirklich eine extrem spektakuläre Press-Backup gegen Oklahoma und dann die entscheidende Interception gegen Oklahoma State. Mal so als 2 Plays, die mir da auch mal sind. Er kann halt Routes undercutten. Ich mag, dass er nicht overaggressive ist, folgt Receiver bei komplexeren Routes und Scramble Drills ja fast vorsichtig. Er committet nicht zu früh, ist dann trotzdem mit seiner Länge am Catchpoint da. Ich mag seinen Spielstil, er ist sehr patient und trotzdem aggressiv. Das ist eine seltene Kombination. Am Catchpoint, ja, physisch, ultra physisch manchmal, wehrt einige Pässe mit gutem Timing ab, hat jetzt nicht die besten Hände, also die Interception-Anzahl wird wahrscheinlich nie besonders hoch sein, aber er hat noch ein paar deftige Hits im Arsenal, mit denen er den Receiver vom Ball trennen kann. Run-Support, sehr aggressiv, einige wichtige Tackles an der Sideline im Backfield, löst sich ganz gut von Blocks, schießt bei Runs auch nach vorne. Die Tackling-Technik, ja, die ist so ein bisschen mittel. Also er hat ein paar richtig gute Plays drin, wo er den Hitstick auspackt, aber dann auch mal schlechtere Angles oder Ankle Tackles. Potenzial ist aber da. Also insgesamt ist TJ Tampa ein großer Cornerback mit Länge, mit aggressiver Handarbeit und fand ich zumindest relativ guter Agilität und Beweglichkeit, immer gemessen daran, dass er eben ein großer Corner ist. Spielintelligenz hat mir gefallen, dass er patient ist, dass er seiner Technik und Länge vertraut. Ja, eigentlich so für mich ein idealtypischer Cover-3-Press-Corner. Ich habe ihn in der zweiten Runde, ich mochte ihn eigentlich ziemlich gerne. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du ihn etwas niedriger hast. Oder vielleicht auch nicht.
Ja, erstmal hast du ihm ja noch 3/8 eines Inches in der Armlänge unterschlagen. Meiner Meinung nach hat er 32,5 Armlänge. Das ist schon Wahnsinn.
Dann habe ich das falsch übernommen. Das ist durchaus möglich.
Alles gut, aber das wollte ich nochmal hervorheben, weil das sind wirklich sehr, sehr lange Arme und das zeigt sich auch in all den Dingen, die du gerade beschrieben hast. Mit Sicherheit auch Potenzial noch mehr Press zu spielen, gegebenenfalls Press Bale. Was mir bei ihm sehr gut gefällt, ist wie fluide der ist, athletisch ein ganz anderer Typ als Nate Wiggins, den wir eben gesprochen haben. TJ Tampa, jemand, der an der Hüfte, ja, genau, fluide, das ist das Wort, das sehr, sehr gut kann. Ich fand seine, was ich mal so unter Augen beschrieben habe, fand ich solide, sehr, sehr gute Flashes, wo ich teilweise auch das sehe, was du gesehen hast mit der Patience, die er mitbringt. Wenn er auch in die Position kommt, wo er die Hand dann in das Hip-Pocket des Receivers bekommt, fand ich ihn sehr, sehr gut. Das ist natürlich bei allen Cornern so, wenn man da hinkommt, ist das top. Ich habe tatsächlich die fehlende Athletik schon gesehen, sei das Long Speed, sei das die Explosivität, die ihm da teilweise fehlt, auch um mal auf was zu closen. Das habe ich auch durchaus bewertet. Fand seine Tackling-Technik auch ein bisschen, habe die auch ein bisschen kritischer gesehen als du. Ja, manchmal macht er einen großen Hit, aber ist jetzt auch kein Wrap-Up-Tackler. Niemand, der, finde ich, konstant auf NFL-Niveau Run-Support spielt oder vor allem halt tackelt. Das ist meiner Meinung nach noch das Problem. Ich habe ihn in der vierten Runde. Ich sehe ihn als potenziellen Starter. Ich weiß nicht, wie viel er wirklich in der Cover-3-Defense machen kann, weil teilweise ich mir nicht ganz sicher bin, ob er in dieser NFL, die ja auch so, ja, wo man auch in einem Deep Third mittlerweile ganz, ganz viele Routen auf sich geworfen kriegt, dafür die Athletik hat, einmal um die eben alle deep mitzunehmen, aber eben auch um mit so viel Space zu arbeiten. Also ich sehe ihn tatsächlich sogar noch eher in einer dieser eben benannten Cover-4-Defenses. Wenn er nicht Starter wird, habe ich schon auch Probleme zu sehen, wo sein Special-Teams-Impact ist, einfach weil das Tackling-Problem ist, weil er nicht der allerphysischste ist, also für einen Big 12 Corner schon recht physisch, aber da muss auch noch einiges kommen. Ja, war so einer, wo ich so zwischen dritte, vierte Runde war, wo grade ich den jetzt? Glaube aber trotzdem, dass er in so einer Defense halt funktionieren kann. Da wird er kein Star sein, da wird er vielleicht auch jemand sein, wo Teams sagen, boah, wenn da jetzt in der zweiten Runde im übernächsten Jahr ein richtig guter dabei ist, nehmen wir den vielleicht und replacen TJ Tampa. Aber grundsätzlich ja, die Armlänge und die Fluidität sind zwei Dinge, die bei ihm outstanding sind und ja, was man auch auf NFL-Niveau nutzen kann.
Ich habe jetzt übrigens nachgeguckt, also Combine, NFL und so sagen alle 32,8. Also ganz falsch lag ich zumindest nicht oder die haben alle von mir abgeschrieben, was ich eher nicht glaube.
Dann hatte also, ich vielleicht, dann hat entweder meine Quelle das 32,5 und es sollte 32,8 sein oder das war beim Pro Day, sind dann die berühmten 3/8 nochmal dazugekommen.
Ja, da hat man die kurz auf die Streckbank gelegt und dann, wir kennen das ja auch bei Quarterback-Händen, die dann mirakulös etwas größer werden, wenn sie sich langsam in Richtung unter 9 Inch bewegen. Ich habe übrigens ich finde Fourth Round Grade finde ich sehr, sehr kritisch bei ihm, aber das ist ja das Schöne, dass wir bei diesen Dingern ein bisschen auseinanderliegen können. Was ich, aber ich habe durchaus, also die Speed-Probleme und insbesondere die Explosivität, die fand ich noch ein bisschen schwieriger, dass er eben gerade underneath, dass er einfach nicht kein guter Closer ist, dass er eben aus off nicht den explosiven Break nach vorne hat. Das habe ich halt durchaus gesehen. Darum würde ich ihn eher am Spieler lassen. Ich weiß aber auch nicht, klar, man muss natürlich in der Quarters Defense jetzt nicht, da hat man natürlich noch ein bisschen mehr oder mögliche Hilfe durch den Safety, der ein bisschen mehr an einer Seite ist, aber natürlich musste genauso tief covern. Also von daher, ja, könnte man ihn auch sehen, auf jeden Fall. Wenn man eine Cover for, also sagen wir mal so, eine Michigan State oder Pitt Defense, eine Cover for Press, eine D'Antonio Defense, die würde ihn natürlich grundsätzlich auch liegen. Da bin ich ganz bei dir. Würdest du seine Tackling-Qualitäten schlechter einordnen als die von Nate Wiggins?
Nee. Okay. Das reine Tackling an sich ähnlich, aber TJ Tampa zeigt sich durchaus auch nochmal, also er kommt mit Blocks einfach besser klar. Da nutzt er auch seine Länge, genau. Da hat er 15 Pfund mehr auf den Rippen. Diese ganzen Dinge ja, zeigen sich da und deswegen ist er in Run-Support besser als Nate Wiggins. Was das reine Tackling angeht, sehe ich sie fast ähnlich. Also da sind teilweise so schöne Dinger dabei, wenn sie auch mit Speed da reingehen können. Aber was dann die, ja, das Down-to-Down und Play-to-Play angeht, schon, ja, muss da noch dran gearbeitet werden, auf jeden Fall.
Ja, ich hätte mir auch. Also hier steht wörtlich Verhalten gegen Vorblocker besser als im Tackle. Das, glaube ich, fasst es ganz gut zusammen bei TJ Tampa. Ich glaube trotzdem, dass der, das ist so ein bisschen die Frage, wenn wir werden nachher noch über andere Cornermax reden, die etwas langsam getestet haben. Wie sehr das ein Problem sein kann, wird, wie auch immer, bei jemandem wie TJ Tampa. Ich habe bei ihm ein bisschen, also ich muss sagen, mich hat er ein bisschen überrascht. Also ich habe ihn natürlich in der Saison gesehen und da auch schon notiert, aber die Fluidität hat es für mich so ein bisschen rausgerissen. Weil ich glaube, große, fluide Cornerbacks sind einfach in High Demand und wir haben natürlich eine NFL, in der es auch viel Kurzpassgewichse gibt und dafür ist er, denke ich, dann doch schon gar nicht so schlecht. Klar, er muss sich im Tackle ein bisschen verbessern, da gibt es auch ein paar bessere als ihn, reden wir gleich noch drüber, aber grundsätzlich finde ich das Profil doch nicht so unspannend. Wir werden sehen, Lorenz, wir werden sehen. Wollen wir weitermachen oder willst du noch einen letzten Satz zu Herrn Tampa loswerden?
Nee, lass uns gerne weitermachen, ich freue mich auf den nächsten.
Du freust dich auf den nächsten und da sind wir beim Thema Size Matters oder eben auch nicht. Und ich glaube, die meisten freuen sich darüber, dass es einer der Spieler, der am meisten Hype generiert hat, so auf den sozialen Medien und das auch sicherlich nicht zu Unrecht. Die Rede ist von Mike Sainristill von Michigan. Ein Ratchet Senior, Mike Sainristill. Wer die Geschichte nicht kennt, sie ist gut. Ein, ja, wenig beachteter Freestar, Cornerback slash Receiver, ursprünglich aus Haiti. Seine Eltern sind in die USA geflohen, nach Massachusetts und dort in Everett, Massachusetts, hat er dann Highschool-Football gespielt. Committed zu Michigan. Ja, eher als Afterthought, muss man sagen. Und der Coaching-Staff war sich am Anfang auch nicht ganz sicher, wo setzen wir ihn ein? Offense, Defense, Man entschied sich erstmal für Slot Receiver und Special Teams und hat dann 2019 in seiner ersten Saison dort als Backup Einsätze gesehen, also in der Offense sowie dann eben etwas mehr in den Special Teams. 2020 in der verkürzten Corona-Saison lief das ähnlich. 2021 konnte er sich mehr Spielzeit erkämpfen, blieb aber weiterhin in der Offense in den Special Teams, hat immerhin 5 Starts gemacht als Slot Receiver, 22 Catches für 312 Yards, 2 Touchdowns und natürlich die erste Big Ten Championship der Wolverines seit Ewigkeiten. Ja, in der Offseason 22 gab es dann den Switch zurück zum Slot Corner und der sollte sich auszahlen und zwar sofort auszahlen, denn er hat er war sofortiger Starter und auch sofort einer der Besten der Conference mit 58 Tackles, 6,5 Tackles for Loss, 7 Pass Breakups, 1 Interception, Honorable Mention All Big Ten, 2. Conference Championship und Playoff Teilnahme der Michigan Wolverines und dann in der vergangenen Saison in jeder Hinsicht der Höhepunkt. 6 Pass Breakups, 6 Interceptions für schlappe 232 Return Yards und 2 Pick Sixes. Unter anderem ein entscheidender Pick mit langem Return im National Championship Game. Michigan gewinnt die erste Meisterschaft seit 97. Er, also Sainristill, First Team All Big Ten und von einigen Medien sogar All America. Ja, Mike Sainristill. Ein kleiner Spieler, ich habe ihn extra wegen dir reingenommen. Nein, nicht nur. Ich wollte auch über Mike Sainristill reden, aber Lorenz, leg mal los.
Ja, so ein bisschen das Herz und die Seele tatsächlich dieser Michigan Defense, finde ich, kann man fast schon sagen. Sehr viele solide Spieler, Mike Sainristill. Heißt er jetzt eigentlich Mike oder Mikey? Weil ich habe schon beides gesehen.
Er war immer Mike. Ich glaube, dass Gus Johnson so ein bisschen mit diesem Mikey angefangen hat. Es gibt beides in der Tat. Okay. Die Leute, ich war ja auch vor Ort in Ann Arbor bei The Game. Ich muss es einfach immer mal wieder erwähnen, um alle Leute neidisch zu machen. Da wurde in der Regel von Mike Same Still gesprochen, aber ich glaube, beides geht. Und ja, er ist Leader, Publikumsliebling, der Energizer auch der ganzen Umgebung dort. Also ein Spieler, der würde ich sagen, fast noch legendärer ist als seine Leistung.
Ja, du sagst es genau. Wirklich der absolute Standout fand ich dieses Jahr von dieser Defense, was die Draft-Eligible-Spieler angeht. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr Michigan und da war er auch schon Senior, ist dann für sein letztes Jahr, dieses Jahr nochmal zurückgekommen, hatte ich Michigan schon für den NFL PA Bowl und bis er dann announced hat, dass er zurückkommt, war Sanders still einer meiner absoluten Lieblinge, den ich immer wieder in den Meetings auch hervorgehoben habe, der ja 2022, wie du gesagt hast, in seiner ersten Saison als Nickel schon super war, dieses Jahr das Ganze dann nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Also ein super instinktiver Spieler, der hat einfach dieses Playmaker-Instinkt, der auch teilweise noch Routes spielt, für die er gar nicht unbedingt zuständig ist, die er noch undercuttet, der, ja, wo sich auch das Tape-Study zeigt, wo er immer wieder der Offense einen Schritt voraus ist. 6 Interceptions sprechen da einfach für sich, der diese Position als Nickel wirklich auch genutzt hat, um in dieser Position, die auch in der NFL ein Starter ist, ein absoluter Difference-Maker ist und war, trotz fehlender Size, finde ich, immer noch reichlich physisch. Der tackelt, der macht Plays gegen den Run, wo er einfach aufgrund von irgendeiner Formation oder Motion oder was auch immer weiß, was jetzt kommt und dann im Backfield sich wiederfindet oder das ins explosiv ins Backfield geht. Einer der besten Nickel, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, der ist sehr twitchy gegen diese Two-Way-Goes. Das ist ganz, ganz schwierig, das zu spielen als Nickel. Seine Augen, wie gesagt, einfach super. In Zone findet er immer wieder einen Weg, noch Plays zu machen. Spieler, der mir sehr, sehr viel Spaß macht, den ich sehr, sehr gerne in meinem Team hätte, der mit Sicherheit auch irgendwo am zweiten Tag, obwohl er eben in Anführungszeichen nur ein Nickel ist, gedraftet werden wird. Ich habe ihn in der dritten Runde, für mich ein Starting Nickel, der auf der Position Playmaker sein wird. Wie gesagt, ich sehe nicht viele Schwächen bei ihm. Also kann er gegen einen Big Slot Receiver, weil er eben halt nur 5'9 ist, ab und zu am Catchpoint Probleme haben, auf jeden Fall. Aber in wie viele solcher Situationen kommt man dann wirklich? Das sind nicht so viele. Er ist in Man gut, er ist in Zone gut. Wie gesagt, er hat diesen Twitch, er ist gegen den Run gut. Wenn er Special Teams spielen muss, wird er das machen. Wie du schon gesagt hast, das war so ein bisschen das, wie er ja bei Michigan auf sich aufmerksam gemacht hat am Anfang seiner Karriere. Gut, ja, hab glaube ich alles gesagt. Dritte Runde, ein Starting Nickel und ein sehr, sehr guter, der sich, ich glaube auch in Richtung Pro Bowler auf dieser Position hochspielen kann.
Ja, schönen Dank. Ich sehe vieles ähnlich. Habe ihn minimal besser gegradet, aber auch nur minimal. Muss auch erwähnen, wo du das Scouting für den PA Bowl erwähnst, auf meinem Blog kann man das lesen, dass ich auch in der vorletzten Saison schon sehr, sehr angetan von Mike Samristel war. Ja, was ich interessant finde übrigens, wie viele, ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, wie oft er dann doch nach außen gegangen ist und Outside Corner gespielt hat? Ich fand es witzig. Also das ist schon eher ungewöhnlich, wie sehr man ihm vertraut hat. Gerade wenn sich einer der beiden, wenn zum Beispiel in The Game ist es ja so, dass Will Johnson, der beste Corner von Michigan, sich verletzt hat irgendwann. Und dann musst du plötzlich, was machst du? Nimmst du den Backup Outside Corner rein? Musst du ja irgendwie. Oder was machst du? Nein, sie haben Sanders dann nach außen gespielt, musste auch einige Plays dann gegen Marvin Harrison spielen, als 5'9 Slot Corner. Und dann haben sie, McBurrows ist glaube ich der Backup, den haben sie dann nach innen gestellt. Also da zeigt sich schon auch, wie viel Vertrauen sie Mike Sanders still entgegengebracht haben. Also Jesse Minter, die ganze Defense und der Staff, dass er dann eben diese Rolle übernehmen musste, wenn schon einer der Stars, vielleicht der Star überhaupt, der Defense ausfällt. Ja, hast eigentlich alles gesagt. Ich glaube, habe so zwei Sachen gefunden, die so ein bisschen Fragezeichen sind für mich. Er hat ja einfach insgesamt viel aufgespielt. Er hat nicht so viel Press gespielt, hat er auch, aber ich habe einfach nicht so viel diesen klassischen Backpedal gesehen. Den machen natürlich Slot-Corner insgesamt weniger, aber es gibt auch einige, die damit mehr gehen als er. Aber was dann natürlich diese super quicken Füße, wenn er in Press spielt, die schnellen Richtungswechsel, die Change of Direction, die flüssigen Bewegungen im Open Field, die sehr, sehr schnellen Reaktionen aufs Play, die eben viel auch mit seiner Spielintelligenz zu tun haben. Ich fand, die Transition und der Turn danach, hat er nicht diesen absoluten Top-Burst. Wenn er, das kriegt er hin, wenn er aus einem eher statischen Off spielt, aber sonst nicht ganz so. Und dass er sich, also wenn er eben so in so einer Soft-Press spielt, also nicht ganz direkt im Receiving, dann kann er sich das ein oder andere Mal am Breakpoint mit schnellen Cuts verladen lassen. Da gibt er, fand ich so ab und zu mal doch zwei Schritte Separation ab. Die Breaks nach vorne sind absolut top natürlich. Und insgesamt natürlich auch die Spielintelligenz, wie schnell er Plays erkennt, wie schnell er in Passlane steppt, gerade in Passlanes von anderen Receivern, also nicht der ihm originär zugeteilte. Darum ist er in Zone einfach so unfassbar gut. Die Ballskills, klar, er ist Ex-Receiver, aber da gibt es auch einige Ex-Receiver, die plötzlich doch Steinhänder haben. Bei ihm ist das nicht der Fall. Da sind ja ein paar wirklich schwierige Interceptions gewesen. Das eine Ding gegen Maryland, wo er, glaube eine Corner verteidigt und dann eine Drehung, den Jump mit Top-Timing, den Ball über seinem Kopf fängt oder so. Da kommt ihm dann seine Receiver-Vergangenheit natürlich zugute. Aber wie gesagt, es gibt auch Receiver, die, also Ex-Receiver, die das nicht in der Form drauf haben. Natürlich herausragender, ja, Returner, also wenn er den Ball in der Hand hat, das Gefühl für Run-Lanes. Es ist halt so, klar, am Catchpoint, er hat das bisher sehr, sehr gut gemacht. Er hat mit seiner Länge natürlich einen geringeren Margin for Error. Es gab so ein paar Plays, da hat er wirklich solide Coverage, aber keine Chance auf die Attacke der Arme des Receivers, die vielleicht ein TJ Tampa, der natürlich ein ganz anderer Typ ist, aber wenn er in diesem Moment zu TJ Tampa morphen würde, ne, also die 32 plus Arme hätte, dann sähe das ein bisschen anders aus. Was natürlich einfach wirklich, ja, elektrisierend ist, ist dieses, dass er Contact liebt, muss man ja wirklich sagen. Wie er mit der Schulter voran, und zwar nicht nur auf Grasnamen, sondern mit der Schulter voran einen deutlich größeren Ballträger schießt. Dieser Hit gegen Travion Henderson, wo der den Swing Pass fängt und Mike Sanders den einfach nur in den Boden rammt, wie er aus Off wirklich explodiert nach vorne mit tollem Break und Closing Burst, da ist das ganze Stadion ja fast so explodiert, es gab High Fives wie beim Touchdown, also fantastisch, wie er in die Blocks gegen größere, kräftigere Spieler geht, wie er die zum teilweise wirklich in den Laufweg des Runners zurückdrängt, er hat ja auch nicht besonders lange Arme, das ist dann einfach alles Leverage und purer Willen. Als Blitzer fand ich ihn okay, nicht super gut. Ich weiß, dass das einige anders sehen. Da fand ich ihn, das ist jetzt nicht das, wo ich ihn, also das ist jetzt nicht Jane Petrie oder so, aber einfach jemand, der an jedem Play beteiligt sein will. Ein absoluter Leader, einer, der viel kommuniziert, an sehr, sehr vielen Plays insgesamt auch beteiligt ist. Also ne, das nicht nur sein will, sondern er wirklich, der immer in der Nähe ist. Bei mir ist es so, ich habe ihn noch in der zweiten Runde, aber ich sehe, also es ist halt mehr eine Frage der Position und der auch Limitationen, die mit der Position einhergehen. Ich mag Mike Sanders super gern.
Ja, der Junge hat bei nichts, was er tut, irgendein Anzeichen von Angst oder Zögerlichkeit und ja, einfach.
Ja, Full Throttle, immer.
Immer. Immer. Einer der besten Nickel, die ich, ja, seit ich das mache, gesehen habe, sage ich so auf jeden Fall.
Und man muss ja einfach sagen, es gibt ja unterschiedliche Typen. Er ist halt wirklich erstmal ein Nickel-Corner, wenn man so will. Also ich habe ihn gerade genannt, Jane Petrie hat natürlich ein super Tape gehabt, aber das ist ein anderer Typ Spieler gewesen als Mike Sanders still. Das ist eher, wenn man so will, Nickel-Safety eine Art End-of-Line-Defender, der eben neben dem Edge noch steht und natürlich einfach viel mehr im Backfield unterwegs war. Aber als Nickel-Corner ist Sanders still halt nochmal eine ganze Ecke drüber. Obwohl Petrie ein toller Spieler ist, keine Frage.
Ja, zwei, die in Sachen Mindset und Football-IQ, finde ich, viel gemeinsam haben.
Richtig, aber finde ich nicht derselbe Typ sind.
Ja, das stimmt.
Das sind, also, aber genau. Aber die haben natürlich beide sehr viel Spaß an dem, was sie tun. Der eine ist ein bisschen mehr der, sagen wir mal, Downhill-Spieler ins Backfield orientiert. Der andere ist einfach ein wahnsinnig guter Defender auf den ersten 5 Yards. Oder 10. Wollen wir zum nächsten Spieler kommen?
Ja.
Ein Spieler, bei dem wahrscheinlich die Meinungen etwas mehr auseinandergehen werden. Ich bin mal gespannt, ob du das Du siehst, aber ich habe natürlich auch, das muss man natürlich mal dazu sagen, ich wähle natürlich auch in der Tat immer eher Spieler, die mir mehr gefallen, als die mir weniger gefallen. Das liegt in der Natur der Sache. Aber darum sind meine Grades wahrscheinlich auch in der Regel ein bisschen höher als die des Besuchs. Die Rede ist, also das Intro wird jetzt, könnte jetzt auf sehr viele Spieler passen. Ich rede von Ennis Rakestraw von Missouri. Ennis Rakestraw, ein Redshirt Junior, ein Three-Star-Cornerback aus Duncanville, Texas, der in die SEC zu den Missouri Tigers ging. Texas folgt dann ja erst in der kommenden Saison in die Conference. Ja, kein besonders hoher Recruit, aber konnte sich gleich als True Freshman 2020 einen Starterposten sichern. 6 Pass-Breakups, so wäre es auch 2021 gelaufen. Allerdings riss er sich nach 4 Spielen das Kreuzband und fiel für den Rest der Saison aus. 2022 ein Bounceback hier, wieder als Starter, 12 Pass-Breakups, eine Interception. 2023 ein sehr erfolgreiches Jahr für die Tigers, 11-2 und New Year's Six Bowl-Sieg gegen Ohio State im Cotton Bowl. Rakestraw erneut mit guten Leistungen, aber viel mit Leistenproblemen, einige Spiele aus. Also er hat eine gewisse Verletzungsgeschichte, die wird bei mir nicht gegradet sozusagen mit. Die würde aber natürlich dazu führen, dass ich den Grade, den ich gebe, wenn ich jetzt GM wäre, dann entsprechend nach unten anpassen würde, weil ich will natürlich einen fitten Spieler haben. Aber wie gesagt, in der Grade selber, ich erwähne es immer wieder, spielt es keine Rolle. Ja, Rakestraw hat mir insgesamt überraschend gut gefallen. Man hat ja in der Saison eigentlich ein bisschen mehr von Chris Abrams-Drain, seinem Cornerback-Kollegen bei Missouri, gehört. Ich hatte zwar auch im Blog ein paar Mal erwähnt, als ich den gesehen habe, dass mir der andere Corner, Rakestraw, ziemlich gut gefällt, aber dass er jetzt eben auch so einen, doch einen ziemlichen Hype generiert hat. Das ist eher, das konnte man damals nicht absehen, muss man vielleicht so sagen. Extra ist ein, ja, 5'11", 183, also ein, ja, gerade noch so mittelgroßer Corner, vielleicht auch schon nicht mehr, mit 32er Arm immerhin, der eine 4'51 gelaufen ist, also eher so durchschnittlicher Speed, mit einem zumindest soliden 10-Yard-Split von 1'54, hat das jetzt beim Pro Day nochmal verbessert. Auch hier war, es war angeblich noch die Groin-Injury, das können wir natürlich nicht, auch das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ob das stimmt oder nicht. Was mir an ihm gefallen hat, also Ennis Rakestraw ist ein Man-Corner, der sehr viel Man gespielt hat, sehr viel Pressman gespielt hat, sehr viel Bump-and-Run gespielt hat, nette One-Hand-Jams hat, einfach insgesamt auch eine ganze Menge guter Bump-and-Run-Press-Raps, bei denen er den Receiver überhaupt nicht auf die Route kommen ließ. Das ist aber nicht der Punkt, der mir am besten gefällt. Der Punkt, der mir am besten gefällt, ich bin ein Sucker für sowas, ist die Foot-Quickness. Hohe Kadenz, sehr kontrollierter Paddle, sehr quicker Spielstil, flüssige Transition und Turn. Also ich mag seine Beweglichkeit, wie er mit dem Receiver Downfield travelt, ob eben im Hip-Pocket, also sozusagen dieser Trail-Technik bei Post-Routes oder an der Sideline. Er geht schnell auf Cuts, der Receiver auch auf mehrfache Cuts. Also das Footwork hat mich einfach ziemlich angesprochen, muss ich sagen. Geringe Übersetzungen, fluide Hüften, die Positionierung ist meistens gut. Coverage bei, also wenn er bei Plays zurück zum Ball, also Comeback Routes fand ich jetzt gut, aber nicht exzellent. Da ist er immerhin schnell mit den Armen am Catchpoint dabei. Die Arme helfen ihm oft, wenn er eben vielleicht einen halben Schritt verliert. Bei Intermediate und Deep Routes, ja, hat er die Arme sehr, sehr viel beim Receiver. Konstantes Handfighting, muss ein bisschen aufpassen. Ich fand es jetzt noch nicht zu grabby, aber das ist natürlich immer eine Frage. Wir wissen ja, in welche Richtung die Tendenzen in der NFL gehen. Er hat nicht den Top-End-Speed, er hat nicht den Make-Up-Speed, das wird bei tieferen Routes ersichtlich. Er ist nicht oft tief geschlagen worden, aber er muss wirklich alles reinlegen. Also man merkt, dass es halt Grenze ist. Bei Sideline-Routes, ja, fand ich auch, also ich einige Handeinsatz, er nimmt ihm, also er versucht sozusagen diese Speed-Probleme auszugleichen, indem er dem Receiver Momentum nimmt, indem er Schwung nimmt, das macht er auch relativ gut. Sollte sich mehr zum Ball oder Play drehen. Ich mochte ihn in Zone. Die Awareness von verschiedenen Routes, die Übernahme und Übergabe von Routes fand ich sehr hohes Spielverständnis, gute Bewegungen. Er dirigiert auch seine Kollegen sehr sichtlich, also seine Defensive Back-Kollegen Pre- und Post-Snap. Am Catchpoint fand ich ihn physisch, aber die Ball-Skills sind doch eher mau. Ich meine, er hat eine Interception gefangen in 4 Jahren Starter. Gut, da waren halt viele Verletzungen dabei, aber das zeigt es auch ein bisschen. Ich mochte ihn wirklich als Run-Defender. Das ist eine seiner Stärken. Er ist aggressiv, er hat ein gutes Tackling, er kennt Plays schnell, er ist an einigen Stops beteiligt. Er geht vor allem auch einfach in Vorblocker wirklich Full Charge rein. Das war eine, da fand ich ihn mit am besten in der Klasse. Er löst sich relativ konsequent von Blocks, dann nutzt er seine Armlänge ganz gut. Ich fand ihn gegen auch, ne, also wenn man jetzt so ein Spieler wie Ladd McConkey, der wirklich ein sehr guter Route-Runner ist, da fand ich, hat er sich mit am besten geschlagen. Ja, also ein Spieler, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen, finde ich auch relativ, also der wird mit seiner Größe, muss man ein bisschen gucken, ob er Pressman spielen kann, aber er ist, finde ich, doch schematisch relativ variabel einsetzbar. Ich mochte Ennis Rexroy sehr, muss ich sagen. Das ist halt meine Schwäche, sind immer Füße bei Cornerbacks, das wird sich auch nie ändern. Ich habe ihn ja im frühen Second-Round-Bereich, ich weiß, dass es ein Spieler ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, Jeremiah hat den, glaube ich, Ende erster Runde. Also es gibt einige, die haben ihn Ende erster Runde, es gibt einige, die haben ihn eher in der dritten Runde. Streitbarer Spieler sicherlich. Und wie gesagt, aufgrund der, also wenn ich jetzt GM wäre, würde ich den nicht so hoch haben, weil dann würde ich die Injury-Fragezeichen, dann würde ich halt mit Docs sprechen und die würde ich dann etwas doller bewerten. Ich bin gespannt, wie du es siehst.
Ja, ein Spieler, der sehr polarisiert, über den wir auch bei RPM Data schon öfter, ich will fast sagen, gestritten haben. Bin tatsächlich eher auf der negativen oder ja, bin auf der...
Das habe ich mir gedacht oder gehofft auch ein bisschen.
Genau, ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, weil wir viele Dinge tatsächlich ähnlich sehen oder, glaube ich, anders bewerten. Ich glaube, Ennis Rakestraw ist ein technisch guter Corner, der seinen Augen vertraut, der, wie du schon gesagt hast, gutes Footwork hat, der versteht, in welcher Defense er sich da gerade bewegt. Das zeigt sich auch in den, sei dazu gesagt, wenigen Zone-Plays. Wie du schon gesagt hast, halt viel in Man und auch sogar Pressman. Wo er schon auch eine gewisse Antizipation auch gegenüber dem Receiver zeigt, wie du schon sagst, so diese Matchups gegen die technischen Wide Receiver wie ein Ladd McConkey, das sind genau die Matchups, wo er das dann auch am meisten ausspielen kann. Von daher auch einer, der sehr, sehr gut gecoacht ist. Ich weiß nicht, wie viel man ihm gerade, was halt Man-Coverage angeht, noch in der NFL beibringen will. Das kann er eigentlich sehr gut. Ich sehe tatsächlich Lücken, was Physis und Athletik angeht. Du hast es angesprochen, manchmal vielleicht ein bisschen in die Richtung Grabby. Ich fand ihn auch tatsächlich von dem, was er beigebracht kriegt in Press und was er dann umsetzt, ist genau das Richtige. Aber da fehlt ihm immer mal so das, wo man bei jemandem gesagt hat, okay, das ist ein Pressman-Corner in der NFL. Einfach die Physis, um auch große Ex-Receiver dann eben richtig zu rerouten. Die Athletik, fand ich, war auch ein Problem, was Recovery-Speed angeht, was Quickness aus seinen Breaks angeht. Und da ist er schon, also da ist halt meine Frage, da kannst du auch mit Footspeed nicht mehr viel wieder gut machen, weil er da im Prinzip schon sehr, sehr gut entwickelt ist. Ich habe bei ihm so ein bisschen Probleme, was die Projection angeht und wo ich ihn in der NFL hinstelle. Also das Football-IQ, die Technik, die ist da auf jeden Fall. Jetzt hat er nicht viel Zone gemacht, da muss er aber meiner Meinung nach hin, weil in der NFL gegen diese Receiver ihm, glaube ich, diese fehlende Athletik, weil er da einfach konstant jemand sein wird, wo Teams sagen werden, dagegen haben wir Matchup-Vorteile mit unseren Receivern. Dann wäre für mich die nächste Frage, was macht er auf Special Teams? Weil ich, wie gesagt, auch nicht so wirklich die Physis sehe. Wie gesagt, er ist sehr, sehr gut gecoacht. Dann habe ich überlegt, vielleicht ein Nickel, das könnte ich mir in gewissen Schemes noch vorstellen, aber ich bin nicht so richtig sicher, wo ich ihn hinstecken soll, wo ich seine direkte Projection in der NFL sehe. Ich habe ihn tatsächlich in der fünften Runde.
Uiuiui. Schön. Schön, Lorenz. Aber ich habe mir gedacht, weil du wolltest ihn erst nicht reinnehmen. Du hast dich für einen anderen Receiver entschieden, über den wir gleich noch reden. Da ahnte ich schon, dass du ihn niedrig hast. Aber das ist natürlich sehr niedrig. Who knows? Ich mag ihn deutlich mehr, also wirklich deutlich mehr. Und ich finde ihn auch deutlich physischer. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du Sainry Steele da nicht zu positiv bewertest, wenn du ihn so unphysisch bewertest bei den Plays an der Line of Scrimmage. Also da kann ich dir zumindest 5 zeigen, wo ich nicht weiß, ob Sainry Steele die von der Physis hinkriegt.
Ja, wie gesagt, also ist auch schon jemand, wie gesagt, wir diskutieren ihn schon seit 2 Jahren gefühlt bei RPM Data. Vielleicht ist das auch zu viel der erste Eindruck, das kann immer mal sein, das passiert auch mir. Ist aber jemand, mit dem ich so richtig nicht warm werde und auch noch nie warm geworden bin und auch jetzt schon viel von gesehen habe. Und ja, die eben benannten Schwächen, die ich sehe, es für mich einfach schwierig machen, ihn, ja, wo... Im Endeffekt ist meine Grade halt sehr von der Projection abhängig und da tue ich mir bei ihm echt schwer, obwohl er ja im College ein guter Coverage Corner, ein guter Cover Corner ist. Aber ich sehe die Projection ziemlich kritisch.
Bei mir ist es sogar andersrum. Ich fand ihn, ich sehe das, was möglich ist, wenn er, also das ist natürlich in der Tat eine Speedfrage, ne? Aber das haben wir natürlich bei einigen anderen Spielern auch noch, die ähnliche Zeiten gelaufen sind, über die wir nachher reden. Oder auch ähnlichen Speed auf dem Feld zeigen. Ich sehe die Probleme. Ich sehe aber auch eine ganze Menge Cornerbacks in den letzten Jahren, die es geschafft haben, mit einer borderline hohen 4-4 zu reduzieren in der NFL. Und ich glaube, dass er das kann, weil er das Footwork hat. Aber wir können natürlich noch sehr lange über NFL Explorer reden. Also du sollst auch noch natürlich antworten können. Jetzt, wir werden wahrscheinlich nicht übereinkommen. Das ist ja auch gut so.
Vielleicht hätte es ihm tatsächlich mehr geholfen, wenn er mehr Zone gespielt hätte. Dann könnte ich diese Projection vielleicht eher sehen. Aber ich sehe einfach nichts. Also klar, die Technik, die ist gut, die ist sehr gut. Aber ja, da hat mich einfach nicht so richtig abgeholt.
Wenn ich dich fragen darf, hast du Abraham Strain drüber?
Ich habe die beide in derselben Region. Finde ich, sind für mich unterschiedliche Spieler. Abraham Strain sehe ich doch eher als Nickel, auch was die Projection angeht. Trotzdem kann Rakestraw, wenn man das hinbekommt, wahrscheinlich für eine Defense doch mehr machen. Aber beide in der fünften Runde.
Ja, weil den habe ich, also ich fand zwischen den beiden, obwohl ich Abraham Strain mag ich das, die Ballskills mag ich das, was er am Catchpoint macht, unglaublich gern. Aber die habe ich doch eine Ecke auseinander. Also die habe ich, aber das ist, wie gesagt, meine Schwäche sind eben immer die Füße. Und das kann natürlich durchaus eine Schwäche sein, dass ich dein Spiel einfach zu hoch grade. Kommen wir zum nächsten Spieler, würde ich vorschlagen. Sonst reden wir noch in 2 Stunden. Und ich könnte das durchaus auch tun, weil es ist auch ein Spieler, oder insgesamt diese Missouri Defense verfolge ich auch etwas intensiver. Kommen wir aber zu einem Spieler aus meinen Regionen, aus meiner MAC, nämlich Quinion Mitchell von Toledo. Quinion Mitchell, ein Senior. Ja, ein wenig beachteter 3-Star-Athlete/Cornerback aus Williston, Florida. Ja, Williston. Haha, Quinion Mitchell wollte definitiv, aber hat kein Angebot der größeren Schulen aus Florida bekommen und daher ist er in den Norden gezogen, nach Toledo, Ohio, zu den Rockets. Dort hat er 2020 nur wenig gespielt, 2021 dann den Starterposten gesichert, 8 Pass-Breakups, noch kein Pick und dann die Picks kamen dann aber in seiner Breakout-Saison 2022, 19 Pass-Breakups. 5 Picks, davon 4 in einem Spiel gegen den bedauernswerten Backup-Quarterback von Northern Illinois, Ethan Hampton, hieß er, glaube ich, der Backup von Rocky Lombardi. First Team All-Mac und mit Toledo auch die Mac gewonnen. 2023 konnte er dann seine enormen Leistungen wiederholen, 18 Pass-Breakups, nur noch ein Pick. Allerdings wieder First Team All-Mac, Second Team All-America, dieses Mal aber nicht Mac-Champion mit Toledo, weil die das Finale überraschend gegen Miami, Ohio verloren haben. Quinion Mitchell, einer der großen Riser des Pre-Draft-Processes. Nicht unbedingt für mich, aber für einen Großteil der Menschen, die sich mit College-Football auseinandersetzen oder mit der Draft auseinandersetzen. Wie siehst du Quinion Mitchell, Lorenz?
Ja, du sprichst es an, Riser für mich auch nicht unbedingt. Vor der 2022er-Saison hat mich eine Quelle bei Toledo darauf aufmerksam gemacht, dass man sich diesen Quinion Mitchell mal angucken sollte. Hatte dann dementsprechend auch die prognostizierte Saison, die wirklich, ja, was die Ball Production, wie du schon sagst, überragend war. Ist für mich jemand, der exzellente Augen hat, der am besten sogar als Off-Corner, erstmal auch was seine Size angeht, mit 6 Foot 195, 31 Arme, das ist so check, 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 was er da mitbringt. Macht im Footwork, finde ich, kaum Fehler, bleibt immer square. Das Closing ist aggressiv und explosiv. Das waren so ein paar Fragen, die ich vom 2022er Tape noch hatte, wo er zwar die Ball Production hatte, aber nicht immer die Athletik sich so gezeigt hat. Jetzt im 2023er, da ist einfach da spielt er einfach in der Liga gegen Receiver. Ich weiß, du bist ein großer Mac-Fan, wo er einfach wesentlich besser ist in allen Belangen, sei das Technik, sei das Athletik, wo er dann auch ein bisschen mit Receivern und Quarterbacks gefühlt spielt, auch mal versucht, die ein bisschen zu baiten, hatte ich das Gefühl, weil er einfach so, absolut. Dass das Selbstvertrauen hat in seine Athletik, in seine Technik. Kommt dann zum Senior Bowl, deswegen auch für mich schon noch ein bisschen Riser, aber trotzdem jemand, den ich so in dieser in den Top 50 schon hatte, der dann aber diese Fragen in Sachen Step Up in Competition mit, ja, super beantwortet, eine super Woche beim Senior Bowl hatte, den Combine abgerissen hat mit einer 4-3-3-40, wo ich wirklich nicht mal weiß, ob ich das so auf Tape sehe. Also ich hatte ihn eher so in der niedrigen 4-4er gesehen. Das kam dann alles noch so als Bonus on top bei einem Spieler, den ich sowieso schon sehr gut fand. Stark am Catchpoint, nie Panik in der Mac und auch beim Senior Bowl nicht. Ich habe mir extra nochmal seinen Senior Bowl oder einige Drills aus seinem Senior Bowl, gerade halt auch One-on-Ones und so weiter angeguckt. Da ist nie Panik. Das ist was in der NFL ganz, ganz wichtig ist, weil es ist eine Matchup-Liga und ein Rookie, den möchte man schon auch mal testen. Und er wird auch den einen oder anderen Ball in seine Richtung fliegen sehen. Er weiß, wann er auf Interception zu gehen hat, wann er auf Pass-Breakup zu gehen hat. Fand es ganz interessant. Das war, glaube ich, San Jose State. Das war das einzige Team, was gefühlt noch viel auf ihn geworfen hat vergleichsweise. Weiß nicht, dadurch, dass die vielleicht aus der Mountain West sind, hatten die den Scouting Report noch nicht so gut auf die Toledo Defense. Football IQ und Tape Study zeigt sich einfach ganz, ganz viel bei ihm, auch in Zone. Er hat alle Fragen beantwortet, er hat den Pre-Draft-Prozess super gemacht. Ich habe ihn in der ersten Runde, er ist ein guter Starting Corner, der sehr pro-ready ist. Natürlich ist er kein Joey Porter Jr., den wir letztes Jahr hatten, der absoluter Press-Corner war. Und er ist auch keiner, der für mich diese absolute Shutdown-Ability hat, wo ich dann sagen würde, okay, vielleicht ist das eine Top-10-Grade. Aber trotzdem, wie gesagt, jemand in der ersten Runde, ein guter Starter, sehr pro-ready. Und ist für mich, wenn ich die kompletten Cornerback-Rankings angucke, ist der so meine 1B. Also bin ein großer Fan von Quinion Mitchell, hat alle Fragen beantwortet und ein sehr spannender Spieler aus der MAC.
Ja, Quinion Mitchell habe ich natürlich sehr viel. Ich schlage mir ja mal auch nachts unter der Woche oder die Nächte um die Ohren für die MAC-Spiele sehr viel gesehen, wenn auch live sehen dürften. Beim Battle of I-75 gegen Bowling Green und Connor Basilek. Und da war es in der Tat so, dass er das ein oder andere Mal versucht hat zu baiten, aber man, also in der MAC hat einfach niemand mehr auf ihn gepasst. Das war dann nach der 2022-Saison ziemlich erledigt. Ja, Quinion Mitchell, ein sehr interessanter Spieler, vor allem weil er einfach eine, finde ich, auch sehr interessante Technik hat. Zumindest das, was er jetzt am College gezeigt hat. Ich komme gleich auch nochmal auf den Senior Bowl. Extrem viel off und vor allem auch Tiefe off. Meist auf der Vielzeit, also da, wo viel Raum ist, sowohl Manner als Zone, manchmal mit deutlicher Inside- oder Outside-Leverage, das variierte ein bisschen. Was wirklich krass ist, ist halt dieses laterale Shuffling, dieses seitliche Shuffling, so dass er, selbst wenn er in off ist, einfach keine einfachen Releases hergibt, weil er immer vor dem Receiver bleibt. Der Receiver muss immer durch Quinion Mitchell durchspielen, und zwar spät auf der Route, weil er eben in off steht. Ist das ein bisschen Typ Lurker? Ich habe ihn, also so ein bisschen, das ist so meine Bezeichnung für ihn. Es gibt einige Plays, wo er gar nicht großes Movement nach dem Snap hat. Der sitzt auf der Route und wartet auf die Tendenzen des Receivers. Patient, gerät nicht in Panik, lässt den Receiver kommen. Kann er sich bei dem Speed auch erlauben? Ich habe den Speed auch eigentlich als 4-3-Speed gesehen, aber ist natürlich umso besser. Hat diese interessanten Schritte, also kann wirklich sich sehr gut bewegen, auch wenn er es dann macht. Er macht es halt nicht bei jedem Play, weil er manchmal eben auf Off sitzt und wartet und dann nach vorne breakt. Aber er hat wirklich dieses vom Pedal in den Shuffle mit Sidesteps wieder zurück. Er ist mehr der Shuffle-Typ, aber das sieht wirklich super aus. Er muss ein bisschen was der eine Punkt, den ich ein bisschen negativ hatte. Es gibt Receiver, die ihn dazu bringen, dass er sich turnt, und zwar in die falsche Richtung, also über die Außenschulter bei Inside Cuts, der Receiver oder ähnliches. Er kam dann relativ schnell wieder ran, aber in der NFL sollte das abstellen, das ist jedes Mal eine Completion. Also Rücken zum Play ist nicht ratsam. Er hat nicht so super smoothes und super fluides Footwork wie die sweetesten Feet der Klasse, da kommen wir nachher noch zu, aber ein verdammt explosives Footwork. Einfach das Highlight sind einfach diese Breaks nach vorne. Plant Foot, Click and Close. Kann underneath einfach ein bisschen kuschen lassen, weil er sofort da ist. Also er schlägt mit dem Ball ein, jede Menge Incompletions, jede Menge Pass-Breakups. Ist also ist flüssig genug, also sehr flüssig sogar, hat man ja auch beim Senior Bowl gezeigt, wo er dann mehr Press Man, also Pressman gespielt hat oder zumindest Man näher am Receiver. Ist nach kurzem, also ne, auch wenn, kann im kurzen Break sofort wieder turn tief, also ist auch bei Stop and Goes oder sowas wirklich schwer zu bezwingen. Und einfach einen seltenen Corner gesehen, der so konsequent fast ausschließlich over the top spielt, der wirklich den Receiver immer vor sich hält. Kein Receiver kriegt eigentlich einen Schritt gegen ihn, vertikalen Vorsprung, fast nie. Ballskills sind grundsätzlich stark, Timing, also vor allem Timing und Attacke des Balls und das Highpointing, die Hände sind jetzt nicht super gut, da lässt er doch ein paar sausen. Aber gut, das ist, also wer mir 19 Pass-Backups pro Saison serviert, ob der jetzt dann ein oder vier Deceptions fängt, nur weil der eine Quarterback halt nicht weiß, dass man gegen ihn keine Outroads wirft. Okay, aber das nehme ich dann aber gerne mit. Also da gibt es sicherlich welche mit besseren Händen als Quinya Mitchell, aber hey, nobody's perfect. Tackling fand ich okay, ist jetzt nicht der aggressivste Run-Defender, da gibt es ein paar bessere. Eine ganz gute Quote hat er, den Ballträger zu Boden zu bringen. Ein bisschen zu viel Ankle-Biter für mich, Technik noch ausbaufähig, aber das ist im Rahmen. Ja, also ne, was Off-Man, Off-Zone angeht, ich glaube, dass man ihn auch anders einsetzen kann. Da ist er einfach super profiliert. Für mich auch so Mitte der ersten Runde kein Top 10. Ich habe keinen Cornerback so hoch. Also ich muss sagen, die drei vom letzten Mal, die ich alle hoch hatte, also Gonzalez, Banks und Witherspoon, die habe ich alle drei über den, die wären die 1 bis 3 auch in dieser Klasse für mich. Aber sehr guter Spieler, hat mir hervorragend gefallen. Noch ein paar abschließende Worte. Wir waren uns viel zu einig, aber ja.
Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Ja, aber schön, dass er auch seinen verdienten Respekt bekommt und ja, einfach ein Spieler, der Spaß macht, einfach weil er so gut ist, auch in der Mac halt eben, den man vielleicht auch, ja, man hat ja dann beim Senior Bowl aber bekommen, wo er dann eben gegen die Top Senior Receiver angetreten ist und im Prinzip genau dasselbe noch gezeigt hat. Und wie du schon sagst, dieses Square bleiben, dieses Laterale, wie du es genannt hast, das ist einfach Teach Tape, also auch an NFL-Spieler schon, kannst du diese Patience und das, was er da zeigt, das ist einfach hervorragend und eine Defense, die das viel nutzt, da kann ich tatsächlich auch sehen, dass er bei Teams, die das sehr viel spielen wollen, dieses Off, wo er wirklich sehr off ist, vielleicht auch doch nochmal höher bewerten als mit einer Mid-First-Round, weil das ist einfach genau das, was du von dieser Position, was du, wenn du ein Coach bist oder ein Defensive Coordinator oder ein DB-Coach von dieser Position willst, und da ist er einfach überragend.
Also vor allem, also in der Form, wie er diese Technik spielt, sehe ich es auch in der NFL selten. Ne? Also das jetzt nicht heißt, ist keine Qualitätsfrage, sondern wirklich eine Technikfrage, wie gut er das macht. Also das fand ich schon eindrucksvoll. Na gut, er hat ja, also ne, man darf vergessen, er hat gegen Ohio State gespielt, gegen die Receivers, aber ja, natürlich, grundsätzlich war das Level of Competition wie bei allen Mid-Major oder Smaller Schools, würde ich sagen, ist das, da kann man das immer anbringen, aber ich finde, da hat er relativ wenig Fragezeichen. Wollen wir weitermachen?
Ja.
Wir machen weiter mit JaQuincy, genannt Kool-Aid McKinstry von Alabama. Einer der bekannteren Namen, natürlich auch wegen seines Spitznamens Kool-Aid. Ein Junior. McKinstry, ein, ja, kann man schon sagen, Mega-Recruit aus Pinson, Alabama. Nicht Pilsen, sondern Pinson, also nicht Prost. Five-Star und Number One Quarterback seines Jahrgangs. Also, galt als echter Highschool-Star. Ist natürlich in Alabama geblieben, bei der Crimson Tide. War in seiner True Freshman-Saison 2021 gleich ein Contributor in der Defense. Viele Einsätze gesehen, auch eine Interception gefangen und mit Alabama die SEC gewonnen. Dann bekanntermaßen das National Championship Game gegen North Georgia verloren. 2022 ist er Starter geworden und richtig steil gegangen, kann man glaube ich schon so sagen. 15 Pass-Breakups, eine Deception, First Team All-SEC und sogar All-America nach einigen Seiten, nicht nach allen. 2023 dann statistisch ein leichter Rückgang auf nur 7 Pass-Breakups und keinen Pick. Aber blieb ein Shutdown-Corner, erneut First Team All-SEC und diesmal sogar First Team All-America. SEC-Champion durch den überraschenden Sieg der Crimson Tide im Finale gegen Georgia und dann das knappe Halbfinale aus in den Playoffs gegen Michigan. Hat also Das gilt für die ganzen Juniors, die jetzt rausgekommen sind. Bei Alabama sind die ersten, gilt für Dallas Turner und einen Spieler, den wir später noch besprechen und so weiter, sind die ersten Spieler bei der Crimson Tide, die 3 Jahre da gespielt haben und keine National Championship gewonnen haben. Soll es geben. Kommen wir zu Kool-Aid. Ein mittelgroßer, also 5'11,5, 199, 32er Arme, das ist eigentlich alles super. Klar, ein bisschen größer schadet nicht, aber ist durchaus kräftig gebaut, hat lange Arme. Nicht der beste Athlet, muss man sagen. Das hatte diese Jones Fracture im Fuß. Beim Pro Day ist er so um die 4,50 rumgelaufen. Das plus minus, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ist vielleicht gerade so ausreichend, hat halt Outside Corner gespielt, viel Erfahrung in Press, also hat alles gespielt, ist ja diese Pattern Match Variante von Nick Saban, aber eben sehr, sehr viel Press und Bump and Run. Bump and Run Corner, vor allem mit dem One-Handed Jab, disrupted den Receiver. Okay, ist jetzt keiner, der ganz krass reroutet, aber das bringt ihn schon ein bisschen zumindest, sagen wir mal, durcheinander. Gibt mir vielleicht im Release ein bisschen viel Raum, aber ist ein Spieler, der auch sehr, 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 sehr smart spielt, der das Play vor sich halten will, der fast nie zu früh committet, die Armarbeit schon auf dem Stem der Route, also auf den ersten Schritten bis zum Cut, kann aggressiv sein, macht aber nicht immer, also benutzt auch sehr variable Spielstile. Ich mag seine Beweglichkeit, seine Turns aus Press, ich mag die Transition. Er hat vielleicht nicht den idealen Burst, aber das ist noch okay. Ist aber einfach, er antizipiert wahnsinnig gut. Der Pedal gefällt mir, aber vor allem die Antizipation, dass er so es gibt kaum einen Cornerback, fand ich, der bei so diesen Stop-Routes, wo viele eben immer 1-2 Schritte abgeben, bis sie selber stoppen, bei Hitches, bei Comebacks, da ist er einfach super gut. Da fand ich ihn super gut. Und das sind halt diese ganzen Timing-Routes, die in der NFL so wahnsinnig beliebt sind, weil man dieses Kurzpassgeweg sehr so gerne mag. Da wird er schnell eine gute Rolle spielen gegen. Trademark ist bei ihm, dass er den Arm nach dem Turn immer am Receiver hält, mehr als Orientierung, als das Grab, also ich finde ihn nicht super grabby. Nutzt die ersten 5 Yards für einen Push aus, aber danach benutzt er den Arm wirklich eigentlich eher wirklich als Kontrollorgan, sag ich mal. Also gerade bei Routes, die gegen die Mitte gehen. Also er nutzt die Hände und Arme, um einfach, wie es heißt, so to stay in phase mit dem Receiver. Am Catchpoint dreht er sich nicht verlässlich zum Ball, kann daher das ein oder andere Ding verlieren oder kann so ein bisschen outmuscled werden, aber macht halt bei Sideline-Routes, auch da finde ich ihn super intelligent, wenn er Inside-Leverage hat, macht er mit seinen Armen das Fenster extrem klein. Ich mag ihn in Zone auch, muss ich sagen. Also ich finde ihn sehr, 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 sehr variabel. Die Spatial Awareness, also sozusagen die Awareness über den Raum, welche Routen sich wohin bewegen, wie er die Übergaben kommuniziert mit anderen DBs, da finde ich ihn einfach auch wieder super smart, super savvy. Augen in Zone und auf immer beim Play, ist diszipliniert, bleibt bei seinen Verantwortlichkeiten. Es gab so ein paar Plays, wo er wirklich in Zone einfach sozusagen in der Zone bleibt, auch wenn das Play in eine völlig andere Richtung geht und dann aber richtig steht. Es gibt diesen einen sehr, sehr, eine sehr gute Play, wo es so ein Throwback oder Leak gibt von Texas nahe der Goal, wo, glaube ich, der Running Back dann rausgeht. Der ist blockt und er steht halt da, wo die meisten Cornerbacks hätten sich längst auf die andere Seite orientiert oder wären teilnahmslos gewesen. Er ist da und macht den Passbreaker. Ja, Ball Production war halt 2023 deutlich weniger als 2022. Die Gründe, also ich finde nicht, dass er extrem schlechte Ball ist. Es sind nicht super gute Ballskills, aber ich finde, er hat okay Ballskills. Er weiß, wenn man den Ball attackiert, geht vielleicht ein bisschen mehr auf Arm und Körper des Receivers auf den Ball. Aber fand ich, glaube, dass das durchaus vielleicht auch einfach nur eine Anomalie war. Also ich glaube, da ist Potenzial da, vielleicht auch mehr als bei anderen, die jetzt ähnlich wenig Ball Production hatten. Ja, Tackling, he gets the job done. Er ist kein brachialer oder ultraphysischer Tackler, hat ein paar wichtige Stops gemacht, muss man sagen. Gab einige ganz, ganz wichtige Tackles, auch im SEC Championship Game gegen Georgia. Ist aber jetzt nicht so jemand, der ultra aggressiv ins Backfield schießt. Wartet mir ein bisschen zu passiv. Tackled Receiver in der Regel sicher. Könnte noch ein bisschen physischer sein, ist manchmal physisch. Das ist einfach ein Bereich, da gibt es Raum für Verbesserungen. Hat Erfahrung und auch Erfolg als Punt-Returner, insbesondere 2022, wo wir von Special-Teams reden, die du ja etwas höher gewichtest als ich. Ich gucke mir erstmal größtenteils nur die Defense an. Savvy Cornerback, gute Technik, leichte athletische Limitationen, das ist ein bisschen die Frage einfach bei ihm. Ich glaube, kaum jemand wird sagen, dass er nicht technisch und von der Spielintelligenz schlecht ausgebildet ist. Ist so ein Typ, und das ist auch wieder so eine Frage bei der Grade. Ist es also für mich, ist ein solider, jahrelanger Starter, das glaube ich, wird er. Ein Difference Maker, not so sure. Kann Pressman spielen, ist aber auch für andere Schemes denkbar. Ja, ich habe ihn so borderline Top 32, ja, vielleicht ein bisschen drunter. Aber das ist so eine ungefähre Region. Auch da muss man wieder sagen, ich sage das bei allen diesen Grades, die hängen halt sehr davon ab, welcher GM von welchem Team ich bin. Von daher sind die immer mit Vorsicht zu genießen.
Ja, als du ihn durchgegangen bist, hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, dass du meine Notizen vor dir liegen hast. Also wir sehen ihn sehr, sehr, sehr ähnlich in fast allen Belangen. Ich dachte, dass wir uns vielleicht im Run Support noch widersprechen, aber ist nicht der Fall. Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Möchte jetzt nicht zu viel wieder nachplappern, wo er wirklich am besten ist, wenn er auf seiner Seite nur einen Receiver hat in dieser Defense, ja, dann ins Press, ja, gehen kann. Da finde ich auch den Schritt, den er von 2022 zu 2023 gemacht hat, nochmal gut. Teilweise fand ich ihn 22 noch ein bisschen zu grabby. Das ist jetzt wirklich weg, wo er auch ein bisschen mehr diese Poise und Ruhe hat, wenn er mal nicht in der perfekten Position ist, das auch wieder zu recovern. Wie du schon gesagt hast, die Verletzung und die Athletik, das sind die Fragezeichen bei ihm. Ich finde, er ist athletisch genug, aber natürlich niemand, der jetzt mit Speed und mit Explosivität Fehler wieder gut machen kann. Aber er macht halt auch nicht viele Fehler. Wie du gesagt hast, seine Intelligenz. Ich mag was er in Zone macht, da auch teilweise, ja, Dinge spielt, die in der NFL so gespielt werden, wenn es dann diese Crossing Routen von der anderen Seite, die Post gibt, wo er dann wirklich die Crossing Route überspielt und dann aber schon sieht, okay, von der anderen Seite kommt jetzt die Post Route, die dann auch noch covert, nur um das mal als Beispiel zu nennen. Ja, Run Support kann er ein bisschen nachlegen, aber ansonsten sehen wir ihn genau gleich. Ich habe ihn tatsächlich mit einer richtigen First Round Grade, allerdings einer späten, sehen als guten Starter, ja, als Press Corner. Hat schon Shutdown-Ability, aber eben in den richtigen Matchups nur. Also wenn er jetzt wirklich gegen einen Receiver der Top-Athletik gegenübersteht, dann sind das nicht so seine Matchups. Und dann, ja, ist er auch grundsätzlich auch eigentlich kein Shutdown-Corner mehr für 17 Wochen. Aber ich glaube, dass es ja sehr viele Matchups gibt gegen, ja, physische Receiver, die nicht so die Technik, sage ich jetzt mal, haben in ihren Releases, die er sehr, sehr gut covern wird. Ich bewerte das auch immer sehr hoch, wenn man ein Pressman ist. Ich finde, das gibt einer Defense sehr, sehr viel, wenn man so eine Art Spieler hat. Und das Gute an Kool-Aid ist, er kann ja nicht nur das. Also das haben wir auch schon immer mal gehabt, dass dann jemand ein reiner Press-Corner war. Das ist er ja nicht, weil er auch Zone spielen kann. Das, finde ich, macht ihn auch, was seine Projection angeht, sehr, sehr wertvoll. Verletzung könnte ihn ein paar Draft-Spots kosten am Fuß. Das ist nie gut, vor allem für einen DB. Aber grundsätzlich, ja, Kool-Aid McKinstry, jemand, der früh starten wird, jemand, der ein guter Starter sein wird, meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt nicht zu viel noch sagen, was du schon gesagt hast. Jemand, der sich auch immer wieder verbessert hat von Jahr zu Jahr. Von daher ein guter Spieler.
Ja, ich habe ihn hier auch, also bei mir steht halt 1:1 late first / early second. Von daher hast du ihn vielleicht minimal höher, aber wir haben ihn ziemlich genau in derselben Range. Das ist einfach ein Spieler, der vielleicht nicht der spektakulärste Spieler der Welt ist, aber einfach das, was er macht, wahnsinnig gut macht. Next one?
Genau, ja.
Ja, kommen wir zu einer interessanten Case Study, glaube ich, für viele Punkte, und ich bin froh, dass du anfangen darfst. Die Rede ist von Kamari Lasseter von Georgia. Kamari Lasseter, ein Junior, ja, wenn man so will, von Alabama zu Georgia und wieder zurück oder andersrum. Also er ist ein Four-Star-Recruit aus Tuscaloosa, Alabama, aus dem Ort der Alabama Crimson Tide, der University of Alabama. Frevel, muss man so sagen. Ja, und Georgia hat sich einfach ein bisschen mehr um ihn bemüht. Und dann hat er sich eben für die Bulldogs entschieden, 2021 als Backup, immerhin schon mal einen Pick gefangen. Es sollte der einzige seiner Karriere bleiben und gleich mal National Champion geworden. 2022 hat er sich den Starterposten gesichert neben Kelly Ringo. 4 Pass Breakups, 5 Tackles for Loss, eine weitere National Championship, weil Teamerfolg konnte man bei Georgia in den letzten Jahren ja doch erst eher groß schreiben. 2023, wie wir alle wissen, keine dritte Meisterschaft für Georgia. Lasseter weiterhin Starter auf Outside Cornerback, 8 Pass Breakups, Second Team All-SEC. Ja, ein Spieler, der, ich glaube, das kann man schon sagen, egal wie man ihn einschätzt, der Spaß macht.
Ja, ich fange mal an. Also ja, Kamari Lasseter, auch jemand, den ich technisch solide finde in Sachen Footwork, der gut gecoacht ist, der auch in dieser ja Match-Coverage auch mal Soft-Press spielt, auch mal in Quarters die Augen in Off sind da. Er ist physisch im Rerouting, da finde ich ihn schon. Vor allem finde ich seine Augen halt in Man sehr gut. Zu Zone kommen wir gleich noch. Da finde ich ihn nämlich nicht mehr so instinktiv, wenn er dann wirklich so das, was wir eben bei Kool-Aid so ein bisschen besprochen haben, dass man auch ein Gefühl hat für das gesamte Konzept dieser Offense oder für einige Routes, die dann noch von anderswo kommen könnten. Da ist er wirklich meiner Meinung nach am besten, wenn er sich auf seinen Mann konzentrieren kann. Und da dann auch gut, da macht er dann auch, was das angeht, nicht viel falsch. Wir müssen aber zum Elephant in the Room kommen, und das ist bei ihm der ja fehlende Athletik, die sich, finde ich, auch schon immer bei ihm gezeigt hat. Also ich finde ihn ziemlich grabby, muss ich sagen. Der fehlende Speed zeigt sich bei ihm sehr, sehr oft, wenn dann die Routes in diese Deep und Intermediate Area kommen, wenn er eine Crossing Route carryen muss, wenn er gegen eine Go-Route spielt. Der ist eine 4-6-5 gelaufen. Dass es jetzt so schlecht und so langsam ist, weiß ich auch nicht, ob ich das gesehen hätte, aber dass er im Speed durchaus, oder dass er, was seinen Top-Speed angeht und seine Geschwindigkeit angeht, durchaus größere Probleme hat, das war schon in der SEC und bei Georgia zu sehen. Wie gesagt, ich fand ihn arg grabby downfield. Also ich finde es weniger schlimm, wenn ein Press-Corner eben ja den Kontakt auffällt zu dem Receiver. Ich weiß, offiziell darfst du nach ein paar Yards auch in der NFL keinen Kontakt mehr haben, aber er ist wirklich jemand, der dann immer wieder zupacken musste und sich so wieder ranziehen musste an Receiver, und das ist eine große Red Flag, wenn man sich Cornerbacks anschaut. Wie gesagt, physisch finde ich ihn. Ich fand ihn auch im Run-Support gut. Tackeln tut er, jetzt ist jetzt nicht optimal, ist jetzt nicht outstanding. Ich weiß aber auch wieder nicht, wo man ihn hinpackt, einfach wegen der fehlenden Athletik. Und dass das jetzt, wie gesagt, dass das so schlecht ist, dass das eine 4-6-5 wird, das hätte ich nicht gedacht, aber im hohen 4-5er-Bereich sehe ich ihn schon vom Tape her. Und wie gesagt, was er am besten macht, ist meiner Meinung nach Man. Auch halt eben teilweise Off-Man, auch Press, Soft-Press, obwohl Press direkt jetzt nicht so gut finde, eher so diese Soft-Press. Man muss ihn ja dann athletisch irgendwie irgendwo hinpacken, sei das eine Cover 4 vielleicht, und da haben wir dann wieder gesagt, oder habe ich gesagt, in Zone finde ich ihn gar nicht so gut. Special Teams fehlt ihm Speed. Ich sehe es wirklich schwierig, ihn aufs nächste Level zu projizieren. Ich habe ihn jetzt in der 6. Runde. Also ich bin wirklich mal gespannt, was du zu ihm sagst. Weil, ja, Spieler, der am College für Georgia ein solider Spieler war, da lange viel gestartet hat, aber diesen Step-Up, ja, glaube ich, der wird ihm sehr, sehr schwer fallen. Und deswegen ziemlich, ziemlich tief bei ihm. Jemand, bei dem ich einfach diesen Hype nicht sehe. Also ich sehe ihn immer wieder in Top 50. In den Top 50 gerankt. Ich glaube, bei Daniel Jeremiahs letztem Big Board ist er dann auch nicht mehr dabei.
Da ist er spektakulär rausgeflogen.
Ja.
Und zwar so, wie man selten rausfliegt, weil werden ja immer so graduell angepasst. Man muss ja sagen, Daniel Jeremiahs Big Board hat nicht so viel mit Daniel Jeremiahs Scouting zu tun. Da zieht man natürlich auch viel mit dem, was er hört. Also sonst würde sich das halt nicht so oft verändern. Aber Kamari Lasseter ist, glaube ich, von irgendwie Position 35 rausgeflogen aus den Top 50, was eher ein Indiz für seine Pro-Day-Leistung im Speed ist. Vermute ich zumindest.
Ja, und auch da, um das nochmal ganz kurz zu sagen, wenn du sowieso schon nicht schnell bist und dann vielleicht auch nicht die Zeit reingesteckt hast, um für dieses Event zu trainieren, um zumindest eine, ich sag mal, respektable 4-5-4 oder sowas dahin zu laufen, das ist schon eine Red Flag auch für mich, für Kamari Lassiter, weil die große Frage für mich war sein Speed und dann testet er halt noch langsamer, als ich das, was ich als eben großen Negativpunkt in seinem Game gesehen habe, antizipiert habe. Und ja, deswegen fällt es mir und denke ich mal dann auch vielen von Daniel Jeremiahs Quellen schwer, ihn jetzt irgendwo in diejenige Defense oder gar Special Teams Unit des Teams, für das man scoutet, dazu zu projizieren.
Nur Special Teams sehe ich weniger kritisch, weil da gibt es schon auch einige sehr, sehr gute Special Teamer, die eine 4-6 laufen. Also das ist jetzt da, glaube ich, nicht ganz, oder würde ich jetzt nicht ganz so schlimm erachten. Aber du hast natürlich vollkommen Punkt. Das ist ein Killer. Und das ist auch ein Killer, weil ich glaube, also ganz im Ernst, wer eine 4-6-5, es ist ja so ein bisschen zwischen 4-5-9 und 4-6-5 oder so kolportiert, es gibt ja keine offiziellen Zahlen vom Pro Day, aber wer eine 4-6-5 läuft, das hätte man mehr gesehen. Also wenn er so langsam ist. 4-6-5 bedeutet, dass du bei jedem Deep Ball im Grunde genommen immer ein paar Schritte zurück bist. Und so schlimm war es nicht. Er hat nicht so viel abgegeben, das muss man sagen. Und das hat natürlich auch mit der Coverage zu tun, aber nicht nur. Das ist kein schlechter Spieler gewesen am College. Von daher ist die Red Flag ist zum einen der Speed und der andere Red Flag ist, wie kann man sich so wenig darauf vorbereiten, aber ich bin relativ sicher, dass der eine 4-5 laufen kann. Also nicht eine 4-5 Flat, vielleicht mal eine 4-5-5er Zeit, sag ich mal. Aber gut, man sollte natürlich dazu sagen, und das ist vielleicht jetzt wieder eine Frage der Projection, warum ich noch eine Ecke höher habe, allerdings weit entfernt von den Top 50, dass er eine 6.62 Cone gelaufen ist, also eine absolute Weltklasse-Cone-Zeit und ein 4.12er Shuttle bei der Combine schon, ne? Also auch die offiziellen Zeiten. Das heißt, Wendigkeit ist ja da, ne? Und zwar in Maßen da, sozusagen. Und das, finde ich, kann man auch sehen. Mir hat das Tape selber unfassbar viel Spaß gemacht, ohne dass ich ihn hochranke, weil das ist einfach ein Dog. Der hat, also kein Spieler, übrigens nicht mal Sane Ristel, hat für mich so sehr dieses Dog ausgezeichnet wie Lassiter, der einfach seinen Gegenspieler killen will. Und ich habe einige Sachen sehe ich deutlich höher. Ich sehe dieselben Probleme wie du. Ich fand ihn in Zone deutlich besser, muss ich sagen. Ich fand ihn sehr umsichtig, sehr diszipliniert, gerade in Cover 3, aber auch in den Cover 4, die sie gelaufen haben bei Georgia, weil er zum Beispiel, ne, also er committet nicht zu früh für eine Inside Route, er hält underneath im Blick. Ich fand seine Zone Awareness extrem hoch, also genau das, was du anders, also das habe ich komplett anders gesehen als du, dass er die Routes auf seiner Seite sieht, dass er entsprechend reagiert, dass er sich Arbeit sucht, also dass er wirklich auch guckt, wenn er nichts hat, dass er unter eine andere Zone droppt, die irgendwo in der Nähe ist. Das würde alles wegfallen bei dem Move in den Slot, der wahrscheinlich ist, vermute ich zumindest bei der 4-6-5, dass er jetzt in den Slot muss. Nur die Quickness ihm helfen könnte, wo aber viel seines Spielstils einfach verloren geht. Bei Releases fand ich nicht so gut, eröffnet er ein bisschen früh, also Release-Fakes waren erfolgreich. Da muss er balancierter auf den Ballen stehen, er nutzt diesen Stepkick und wartet dann, aber er öffnet aber die Hüften zu früh und committet zu früh. Man merkt ja auch zum Beispiel bei so scharfen Lateral Cuts, da hat er ein paar Balanceprobleme, aber und es ist halt auch sehr viel Arm dabei, es ist immer sehr viel Arm, sehr viel Hände. Ist nicht der einzige Cornerback, wohlgemerkt. Was die zwei Sachen, die mir einfach Spaß gemacht haben, weil ich stehe auf physischen Football und am Catchpoint spielt er einfach wie ein wesentlich größerer Corner. Da spielt er nicht viel. Was ist er? 5'11", 186 haben wir jetzt, glaube ich, gerade gar nicht genannt. Ja, genau, 5'11", 186. Super aggressiv, super physisch, konstant Attacke auf den Körper, müsste sich häufiger zum Play drehen, das stimmt. Und er hat auch überhaupt keine Ballskills, also er hat einfach wirklich Hände wie Ziegelsteine, aber die Physis allein, die verhindert eine ganze Menge und hat eine ganze Menge Completions verhindert. Und der Punkt, wo ich ganz weg von dir bin, ist wirklich der Run Support und Tackling. Ja, das nützt jetzt in der abschließenden Grade nicht so viel, weil ich habe ihn Borderline Day 2 noch irgendwie, aber wird wahrscheinlich auch als GM nicht am zweiten Tag zugreifen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der höher geht, als du denkst, weil das Tape einfach nicht so schlecht ist. Wir mal abwarten. Aber wo ich ihn wirklich gut finde, Also ich habe kaum einen Corner gesehen, der besser getackelt hat als Kamari Lasseter, muss ich sagen. Also wir können über einen nachher noch reden, aber der Rest nein. Meiner Meinung nach nicht. Wie er die Arme einsetzt, Wrap-Up-Tackling, haben ganz wenige, das sieht man heute bei DBs kaum noch, dieses Form-Tackling, Schulter auf den Körper, Arme zum Wrap-Up. Der Trigger gegen Receiver-Screens, wie er mit Force einschlägt, auch hier wieder South Carolinas Receiver haben ganz schön einstecken müssen, fällt mir ein, was ich mir immer wieder aufgeschrieben habe, mit deren ganzen schnellen Quick-Screens und Speed-Outs und so, wie oft die einfach vom Cornerback dann eben einen Vertrag bekommen haben. Er ist super competitive, er ist super energetic, fiery. Ich finde, er spielt Football, wie man ihn spielen sollte, er ist einfach nicht der Athlet dazu, das ist super schade. Einfach ein Dog, toller College-Spieler, nur welche Position willst du ihn einsetzen? Das ist ein bisschen schade. Also finde ich wirklich, weil als Spielertyp gefällt mir Kamari Lasseter ungemein. Nur die Zukunft der NFL, ich würde ihm einen Wechsel nach innen zutrauen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass er da nicht irgendwie eine Rolle einnehmen kann. Ich glaube, dass er durchaus ein sehr guter Special-Teamer werden kann, weil, wie gesagt, das sind nicht alles 4-3-Guys, die da rumlaufen. Aber ja, ist schade, finde ich. Wie gesagt, es ist ein Spieler, der mir vom Stil, von seinem Mindset halt super gut gefällt.
Vielleicht kommen mir mehr die neuen Kickoff-Regeln ein bisschen zugute, wo es jetzt nicht mehr nur um puren Speed geht, wo er vielleicht außen auf einer der Positionen was machen kann. Ich habe noch zwei Fragen an dich, wenn es um Kamari Lasseter geht. Einmal, fandst du seine Aggressivität manchmal ein bisschen unkontrolliert? Weil so habe ich es teilweise gesehen.
Beim Run-Support eigentlich nicht. Da fand ich ihn auch, was wie er gegen Vorblocker agiert hat, wie er den vorausschauend ausweicht, fand ich eigentlich nicht. Da ist er nicht sagen wir mal so, auf der Route, ja, da kommt ja. Er schon vor. Okay. Aber wie gesagt, ich mag solche Footballspieler. Das hat nichts damit zu tun, dass das Grade nicht besonders hoch ist, wenn gleich höher als bei dir, aber ich mag diese Typen. Ich mag, wie Kamari Lasseter Football spielt, wie er sich selbst, bringt sich selbst ja auch immer so ein bisschen, sagen wir mal, in Stimmung, schlägt sie ja auch nach dem einen oder anderen sehr guten Play dann relativ auffällig gegen den Helm oder auch die Brust da gegen den Helm. Das ist einfach ein Spieler, der hat mir Spaß gemacht. Das ist dann aber wirklich sehr, sehr subjektiv und hat nichts mit dem Grading oder Scouting zu tun.
Ich glaube, daher kommt aber auch teilweise das, wo die sehr hohen Grades herkamen, weil ich glaube, weil man ihn auch da bei Georgia sehr, sehr viel geschätzt hat. Und wenn ein Area Scout mit Coaches und so weiter spricht, dann wäre wahrscheinlich eher so jemand, der auch diese Leadership und diese Energizer-Funktion immer wieder übernommen hat.
Ich glaube auch, dass es ein intelligenter Spieler ist.
Ja.
Der musste natürlich viel machen, um das nicht zu auffällig werden zu lassen, wie arschlangsam er ist auf gut Deutsch. Also das ist schon, ja.
Kannst du mir auf Safety vorstellen? Weil ich habe mich damals gewundert, dass Georgia Javon Bullard auf Safety gestellt hat, der auch da sehr gut gespielt hat. Es geht heute nicht um Safeties, weil ich mir so ein bisschen gedacht hätte, vielleicht schickt man Kamari Lasseter auf diese Position.
Ich bin jemand, der der überhaupt kein, also der einfach seine Limitationen kennt, und ich glaube, viele, also das meine ich nicht dich mit, aber viele andere kennen die, glaube ich, nicht, die immer Spieler so beliebig verschieben. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, er hat es nicht gespielt. Bullard hat halt Slot gespielt, also Star gespielt, und ist dann jetzt nach hinten gegangen in der letzten Saison, wo sie ja auch viel mehr mit Two High Safeties gespielt haben bei Georgia. Aber ich weiß es einfach nicht. Das fällt mir mal schwer, wenn Leute sagen, naja, der kann auch, der Tackle kann auch Guard spielen, oder der D-End kann auch 3-4 oder Linebacker spielen. Also, I don't know. Ich würde gerne ein Workout mit ihm machen, dann könnte ich es mir vielleicht besser vorstellen. Aber klar, die Aggressivität, das Tackling und natürlich die etwas größere Langsamkeit, vielleicht gibt er einen guten Cover 4 Safety ab. Who knows? Ich würde es erstmal in der Tat. Man wird abwarten. Ich würde es erstmal in der Tat mit Slot probieren, weil die Quickness hat er ja, zumindest potenziell. Vielleicht reicht das. Who knows?
Ja, das war, wie gesagt, so meine erste instinktive Reaktion. Ja, ja. Also Kirby Smart könnte und sein. Die ganzen vielen Coaches, sehr gute Coaches bei Georgia, die wissen schon, was sie tun. Aber als ich dann gesehen habe, okay, Bullard wird der Safety, Ja, war meine erste Reaktion so, okay, ich hätte eher gedacht, Lasseter geht auf Safety und Bullard vielleicht nach außen, aber.
Nee, Bullard hätte ich eigentlich schon, aber gut, sie hatten halt mit Tyke Smith natürlich noch einen super Slot-Corner als Backup. Ne? Da musstest du dich irgendwie entscheiden, dass du beide aufs Feld kriegst jetzt. Das war dann ja, oder machte schon Sinn. Weil sie brauchten ja einen neuen Safety, weil hier Christopher Smith da weg war, neben Starks. Und das, also irgendwer musste seine Position verlassen, damit man die Besten aufs Feld kriegt. Und dass man da jetzt die Outside-Corners, die ja wirklich gute Leistungen gezeigt haben, Und ist ja auch völlig verständlich, bei Georgia gucken sie ja nicht, okay, wie projected der jetzt für die NFL, sondern hält er seine Seite sauber. Das hat ja Kamari Lasseter sehr, sehr gut getan. Ne? Da ist nicht viel gegangen über seine Seite. Das sollte man ja trotzdem erwähnen, dass die Projection jetzt ein bisschen schlechter ausfällt und natürlich insbesondere aufgrund des Speeds, weil die sah vorher bei vielen halt deutlich besser aus. Auch das ist verständlich, weil das Tape ganz gut ist. Nur wie gesagt, da geht es halt wirklich vor allem dann darum, wo man den Spieler sieht. Wobei Fragen zu Positionen und Positionswechseln sind, kommen wir doch einfach zum nächsten Spieler. Cooper DeJean von Iowa. Cooper DeJean, ein Four-Star-Cornerback aus Ida Grove, Iowa, der Einfachheit halber in seinem Heimatstaat bei den Iowa Hawkeyes geblieben ist. Als Freshman 2021 nur Ersatz mit wenig Einsatzzeit. 2022 konnte er sich auf dem Slot erst als Starter behaupten, zeigte da hervorragende Leistungen, bis sich mehrere Outside-Cornerbacks verletzte und nach außen geschoben wurde und da ebenfalls voll überzeugte. 75 Tackles, 8 Pass-Breakups, 5 Interceptions, 3 Pick-Sixes und nebenbei exzellenter Punt-Returner mit über 16 Yards pro Return, völlig zu Recht First Team All-Big Ten geworden. 2023 konnte er die Leistung lange wiederholen in einer sowieso exzellenten Iowa-Defense. 5 Pass-Breakups, 2 Picks, 1 Punt-Return-Touchdown in 9 Spielen. Dann hat er sich das Schienbein gebrochen und musste den Rest der Saison zuschauen. Iowa gewann bekanntermaßen die Big Ten West, verlor das Conference-Finale dann deutlich gegen Michigan. Dennoch viele, viele Accolades bekommen, First Team All-Big Ten, Big Ten Defensive Back of the Year, Consensus All-America, Finalist des Jim Thorpe Awards für den besten Defensive Back. Ja, Cooper DeJean, ein durchaus streitbarer Prospect und ich glaube, da bringt es auch gar nichts, eine Grade, aber wir können gleich drüber reden, eine Grade für alle rauszuhauen, sondern das muss man dann ein bisschen differenzieren. Cooper DeJean ist ein großer, kräftiger Cornerback mit 6,5, 203, ist glaube ich 31, 3 Achtel Arme. Hat jetzt keine athletischen Testings gemacht wegen dem Beinbruch, wird jetzt noch welche machen, hat aber, das kann man sehr deutlich sagen, starken Speed und Explosivität. In dieser Iowa Defense ein reiner Off-Corner, Zone-Corner, also meist Deep Off, fast immer Zone, Cover 3, Cover 4, Cover 6, also mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten sozusagen auf der einen Seite spielt man Cover 2, auf der anderen sozusagen Cover 4, darum Cover 6. Das ist eben das Spiel der Hawkeyes. Und diese ganz klare Zone-Verantwortlichkeit. Man muss sich verdienen, übers Feld zu kommen. Big Plays werden vermieden. Cooper DeJean, als Off mit viel Shuffle, Bail-Technik, also, ne, dass er dann eben nach hinten geht. Die Augen sind wirklich immer beim Play. Und das ist halt Iowa-Style. Das ist halt Iowa-Coaching, Phil Parker-Coaching. Aus Off manchmal mit zu viel Cushion, dann sitzen die Breaks nach vorne nicht gut genug. Die sind eigentlich sehr gut. Wenn er kein Bail hat, sondern steht oder aus dem Paddle, sind die Breaks noch besser. Problem ist ein bisschen aus der Bewegung. Er hat gutes, schnelles Footwork, aber eben, das ist ja auch ein Punkt, der weitläufig diskutiert wurde, nicht die idealen Hüften. Der ist etwas steif, der hat nicht die richtige Change of Direction. Das sieht man ganz deutlich, wenn er in Man-Coverage ist, zum Beispiel bei Whip-Routes. Gut, Whip-Routes sind sowieso die Routes, die so wie bei allen Receivern irgendwie zu Separation führen, die nicht ganz Klumpfüße haben irgendwie. Aber er kann halt durch schnelle, harte Cuts von Receivern aus der Balance gebracht werden. Das ist so ein bisschen das Problem. Am Breakpoint finde ich, also was ich mag, ist, wie physisch er spielt. Am Breakpoint wirklich physisch mit beiden Händen, bringt den Receiver mehrfach aus dem Gleichgewicht. Turn und Transition sind okay, nicht ganz flüssig, aber er hat Make-up-Speed. Selbst wenn er ein, zwei Schritte abgibt, der Burst ist okay, der ist nicht so gut aus der Transition sozusagen, wenn er sich dreht, aber die Beschleunigung aus dem Sprint ist halt gut, der Closing Speed ist absolut top, sieht man, wenn er in Cover 6 steht, da kommt der Post oder Deep Over mit langem vertikalen Stem, wie schnell er da ist, wie gut er einschlägt, aber die Hüften sind eben das Problem, die erlauben keine schnelleren Reaktionen, wenn er eben in einem direkten Duell ist. Die Augen haben mir super gefallen. Zone Eyes folgt den Geschehen auf dem Feld. Mehrere Routen auf einer Seite sorgen nicht für Verwirrung. Committed nie zu früh zu einem Receiver bei so Zone Overloads, also wenn mehrere Receiver eine Zone bemannen sozusagen oder betreten, müsste man eher sagen, kommt schnell von seinem Spieler runter, wenn der Pass nach vorne kommt. Sehr gutes Spielverständnis, sehr gut gecoacht. Das ist nichts Neues bei Iowa und insbesondere bei den DBs von Iowa. Das schnelle Identifizieren von Route Responsibilities gehört dazu. Es ist das Spacing, da passt einfach alles. Ja, Man ist eine andere Geschichte. Pedal geht noch, der gibt ein bisschen viel Ground, aber es ist einfach alles ein bisschen segmentiert. Es ist alles nicht ganz so flüssig. Ballskills sind absolut top-notch. Auch, also, was man wirklich sagen muss, der Blick auch in den Man-Raps, der ist immer beim Ball. Das ist einfach krass. Er ist super poised, wenn der Ball in der Luft ist. Er behält eine tolle Position. Gibt ein bisschen Separation hier oder da ab. Ist aber dann mit seinem Make-Up-Burst oft wieder da. Nicht immer, aber oft. Sehr gute Hände, spektakuläre Interceptions vom Körper weg, Over-the-Shoulder-Catches und so, das sieht man von DBs sonst nicht unbedingt. Dann dazu extrem gefährlich mit dem Ball in der Hand. Also er hat Speed, Vision und die Runlanes sind gut. Darum ist er auch so ein exzellenter Punt-Returner. Bei ihm gibt es halt eine ganze Menge Special-Teams-Goodies als Punt-Returner, aber auch als Gunner. Auch das hat er viel gespielt. Sind für mich der beste Tackler der Klasse, oder der beste Run-Defender der Klasse und einer der besten Tackler der Klasse. Erkennt Spielzug über seine Seite schnell, geht mit Force in den Receiver-Block, also die nimmt da wirklich super auf. Echtes Block-Shedding, das man sonst von DBs nicht unbedingt hat, einen guten Punch, einen guten Initial-Punch, wie er Receiver, also Vorblocker-Receiver mehrfach in den Ballträger reinschiebt oder eben eine Hand frei bekommt, das ist wirklich auch sehr klassisch. Outside-Contain hält er sehr diszipliniert, dass da eben keiner über außen entfleucht. Swing-Passes auf seine Seite sind nie eine gute Idee, kann man den Mekhi Ibuka mal fragen. Wirklich. Und auch Run-Blitzes, kommt von außen in die Box, ins Backfield, macht dort Tackles, also dort, wo es weh tut, wo halt die Leute alle größer sind. Das mochte ich. Ja, also ein sehr, sehr, sehr guter Zone-Corner. Mit viel Big Play Gefahr. Das wird ihn halt nach oben spülen. Er hat Probleme bei Inside Routes ein bisschen, bei Crossing Routes und natürlich Man Coverage. Er hat einfach einen geringeren Margin for Error wegen seiner etwas steifen Hüften. Er hat die Antizipation, er hat den Closing Burst, er hat das super Timing bei Attacker auf Receiver, insbesondere underneath. Als Cover 3 Off Corner, als Cover 4 Off Corner kann ich mir gut vorstellen. Ja, ein Grade kann man ihm eigentlich nicht geben. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt viel Man-Coverage spiele, ob ich ihn, so will ich ihn am zweiten Tag nicht mal anrühren. Wenn ich Zone spiele, wie sie Iowa spielt, halte ich kein Problem damit, den irgendwie Ende erster Runde zu ziehen. Von daher, ja, hängt bei ihm nochmal, also gilt für alle Cornerbacks ein bisschen. Bei ihm, finde ich, hängt es nochmal stärker von ab, ob man das Ideal nimmt oder das komplette Gegenteil davon. Wie siehst du es?
Ja, du hast wieder mal viel gesagt oder im Prinzip fast alles, was bei mir so in meinen Notizen steht. Ich finde, man muss nochmal hervorheben, wie exzellent seine Play Recognition im Run Support auch ist. Er ist einfach. Ich bin kein Typ, der normalerweise Zone Corner sehr, sehr hoch sieht, aber wie gut er da und wie überragend er da einfach ist. Gepaart mit dieser Athletik, gut, er hat jetzt kein Testing, wie freaky es dann geworden wäre, ist mir eigentlich auch egal, weil er war, glaube ich, immer auf der Feldman's Freaks List und es zeigt sich ja auch einfach auf Tape, das mit der Hip-Fluidity, mit den Inside Routes, wo man, wenn er gegen so einen Receiver, der sehr crafty ist, spielt, die dann auch mal, ja, da ihn schlagen können, da hast du auf jeden Fall völlig recht. Sein Footwork ist überragend. Ich finde, wie du auch schon sagst, die Physis an der Line of Scrimmage und er kann auch sticky sein. So total kritisch sehe ich ihn in Man tatsächlich nicht mal. Aber er hat da natürlich bei den Dingen, die du angesprochen hast, seine Probleme. Aber grundsätzlich in dieser Defense, die ja auch, ja, in der NFL wird halt mittlerweile auch viel Zone, wird viel Quarters gespielt. Dafür ist er fast ja im Labor gebaut, muss man fast schon sagen. Da kommt das Playmaking dazu, was ich auch immer mehr, immer höher bewerte bei Cornerbacks, weil auch einfach, ja, wo die NFL hingeht, sind diese Picks und diese Turnover zu kreieren, einfach sehr, sehr wertvoll, weil ja, die Offense grundsätzlich schon so viel geholfen kriegt, was die Regeln angeht und es einfach so viele explosive Passing-Offenses gibt. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, genau was die moderne NFL sucht in Sachen Quarters. Genau, halt kein Pressman, Shutdown-Corner, den ich früher in dieser ersten Runde gehabt hätte. Aber er ist tatsächlich, ich habe eben gesagt, Quinion Mitchell ist mein Cornerback 1B, Cooper DeJean ist tatsächlich die 1A. Wie gesagt, nicht ganz so.
Bitte? Du hast ihn sogar Mitte Erster sozusagen.
Ich habe ihn auch in der ersten Runde. Ich habe ihn ja fast dieselbe Grade wie Quinion Mitchell. Ich finde ihn halt in Zone noch mal besser. Wie gesagt, in so einer Quarters Defense, wenn man das läuft, absolut überragend. Genau das, wonach man sucht. Da wird er sofort ein Plus-Starter sein, der eben diese Turnover kreieren kann, wenn man ihm den Ball dann zuwirft. Ich sehe auch die Safety, ja, das sehe ich einfach gar nicht. Ein Team, was ihn, ihn wird kein Team für eine Pressman-Defense draften, deswegen kann ich mich jetzt auch so weit rauslehnen und sagen, dass er dann auch zumindest ein vernünftiges Scheme-Fit bekommen wird, außer dann gibt es Coaching-Wechsel und so weiter, das kann natürlich immer sein. Ich habe ihn in der ersten Runde, ich sehe ihn sehr, sehr hoch. Cooper DeJean, jemand, den ich erst spät geguckt habe, muss ich sagen, weil ich die Big Ten, was Tape-Schauen angeht, nicht so verfolge wie zum Beispiel die SEC, aber der mir ja sehr schnell sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil er einfach so gut in Zone ist. Das sieht man wirklich selten, dass jemand so überragend in den ganzen Dingen ist, die man da braucht. Wie gesagt, ein überragender Athlet. Wenn man einen Manko sucht, ist das eben diese Hip Fluidity.
Ich wollte jetzt den Man-Teil auch nicht zu groß machen. Ich fand ihn, also ich sag nur, ich weiß nicht, ob ein Man-Team ihn am zweiten Tag nimmt, weil da würde ich immer noch ein paar finden, die vielleicht ein bisschen geeigneter sind, weil ich finde, wie gesagt, der zweite Tag ist unglaublich tief. Aber das, da gehen wir vielleicht nicht ganz konform mit. Nee, ich habe, also das ist auch mein, also im, wenn wir jetzt den Idealfall nehmen, ist er mein Cornerback 3. Aber eben nicht die 1. Das ist schon ein, also in dieser, in einer Zone, in einer Off-Zone insbesondere, wenn du nicht, wenn ich, wie gesagt, ein Press Mixed Bag, aber wenn du ihn da hinten stehen lässt und einfach mit dieser unglaublich gut ausgebildeten Ziel, und wie gesagt, wenn man sich 2022 anguckt, ich habe ihn ein bisschen länger verfolgt, wer will, kann das auf dem Blog nachlesen, das ist das ein oder andere Mal Thema gewesen, wie er eben auch als Slot gespielt hat. Du kannst ihn immer mal wieder nach innen stellen, wenn du da irgendwie das Matchup hast, was du vernichten willst. Der hat einfach eine gewisse Vielseitigkeit. Diese Safety-Diskussion, darauf wollte ich vorhin hinaus, ich wollte es nur noch nicht erwähnen, die sehe ich nicht. Ja, ich sehe sein tolles Tackling, die sehe ich nicht. Gibt es bei Spielern, wenn wir bei Lester darüber reden, vielleicht, ich kann dein Argument nachvollziehen, ich würde es mal testen, wenn ich ihn im Workout hätte, aber warum soll ich ihn auf Safety stellen? Also, wo ist
der? Ja, Grund? Also, dass Cooper DeJean auch ein sehr guter Safety in der NFL sein kann, auf jeden Fall.
Keine Ahnung.
Wie gesagt. Lehne ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, das kann er auch, aber die Cornerback-Position, und das sieht man in der Free Agency, und da kann man sämtliche Dinge herbeziehen, ist einfach wichtiger. Und einfach ein Spieler, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Auch was du noch sagst, was dann noch on top kommt mit den Special Teams. Super Spieler, Cooper DeJean, aber eben kein Pressman-Shutdown-Typ. Ja. Der sonst eigentlich jedes Jahr mein Cornerback Nummer 1 war in den vergangenen Drafts. Das ist er halt nicht, aber da kann ich, da in diesem Fall kann ich darüber hinwegsehen.
Ja, du hast sozusagen 1A und 1B sind beide, also bei Mitchell sicherlich ein bisschen weniger ausschließlich, aber beide eher Zone-Corner und eher Off-Corner. Oder sagen wir mal, vor allem Off-Corner und eher Zone-Corner.
Ja, vor 3 Jahren wäre wahrscheinlich Kool-Aid McKinstry mein Nummer 1 gewesen. Aber auch die NFL bewegt sich ja ein bisschen weg davon.
Die NFL bewegt sich weiter, ja. Und also man muss diese Special Teams Skills nochmal hervorheben, ne? Dass er ja nicht, klar, die Punt Returns sehen natürlich am spektakulärsten aus, waren ja auch einige wirklich wichtige dabei. Und einer, der abgepfiffen wurde, der auch sehr wichtig hätte gewesen sein können, aber es ging einer nicht aus. Weil auch eben, wie gesagt, als Gunner, wie er downhill oder downfield fliegt, wie gut er tackelt, wie gut er sich sozusagen wieder, also nach dem Speed unter Kontrolle kriegt, die Beine richtig setzt. Das ist schon sehr nice. Kommen wir zum letzten Spieler. Wir sind auch schon wieder lang dabei, aber wir wollen es nicht zu lang machen. Der letzte Spieler unserer neuen Cornerbacks beginnt mit dem Buchstaben A. Darum war die Chance, dass er letzter Spieler ist, relativ groß ist, ist Terrion Arnold von Alabama. Terrion Arnold, ja, ursprünglich ein Five-Star-Safety aus Tallahassee, Florida, der aber nicht zur FSU gegangen ist, sondern zu Alabama. Und dort flugs zum Cornerback umgemodelt wurde. Die erste Saison hat er Redshirt genommen, 2021, 2022 dann auf die große Bühne gestürmt. Part-Time-Starter auf der anderen Seite von McKinsey, da war Eli Ricks ja auch immer mal dabei, aber dem hat er mehr und mehr Snaps abgenommen. 8 Pass-Breakups, eine Interception, Freshman All-American geworden. 2023 dann, ja, wenn man so will, im kongenialen Duo mit Kool-Aid hat er den statistisch schon auch noch übertroffen. 12 Pass-Breakups, 5 Interceptions, auch 6,5 Tackles for Loss, First Team All-SEC, First Team All-America, SEC-Champ, Halbfinale Niederlage in der Overtime gegen Michigan. Wir hatten das Ganze bei McKinstry schon. Terrion Arnold, ja, dein letzter Auftritt hier, Lorenz, leg los.
Ja, Terrion Arnold, jemand, was auch Size angeht, fast 6 Fuß, da fehlen ihm 2/8 Inches, 189 Pounds. Ich habe ihn mit 31 1/8 Armen. Ja, ist nur eine 4.5-40 gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn vor dem Testing so als absoluten Top-Athleten eingeschätzt habe und hätte, weil ich schon auch in der 2022er Saison es immer das war, was Terrion Arnold von den anderen Cornern halt sehr unterschieden hat von Eli Ricks und auch eben von Kool-Aid. Seine Bewegungen sehen einfach unglaublich leicht aus. Seien das die Hüften, seien das seine Füße, sein Longspeed habe ich eigentlich auch, ja, wesentlich besser eingeschätzt als eine 4.45. Das ist jetzt auch keine schlechte Zeit, aber ich habe wirklich gedacht, dass er da, ja, in den 4.4er-Bereich recht locker reinkommt. Das möchte ich aber jetzt auch nicht überbewerten, weil in der SEC bei Alabama, da bekommst du eben die Competition und ich habe da nie athletische Probleme gesehen und habe ihn nie als durchschnittlichen Athlet. Ich glaube, seine anderen Zahlen, die habe ich mir jetzt gerade nicht notiert, waren ja dann aber auch noch recht ziemlich gut, obwohl ich mir tatsächlich besser vorgestellt hatte, ja, wenn man ihn sich anguckt.
Ja.
Gefällt mir, ist eher der traditionelle Match-Cover-Corner als jetzt Kool-Aid, den wir sehr als ja, Press gesehen haben. Terrion Arnold eben wegen dieser Fluidität, wegen dieser Athletik, wegen dieser Explosivität, die er auch in den Close Quarters an den Tag legt, da eher und besser angesiedelt als im Press, obwohl er sich da verbessert hat. Finde grundsätzlich, dass er in der Vergangenheit durchaus große Probleme, was Eye Discipline anging, hatte auch noch zu Anfang der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Daher auch für mich ein bisschen schwierig, es ist lange schwierig gewesen für mich, wo ich ihn am Ende einordnen werde, weil es dann hinten raus wirklich besser war. Er hat ja dann auch gesagt, in dem einen Spiel, ich weiß jetzt nicht welches war, hat es für ihn so ein bisschen Klick gemacht. Trotzdem finde ich, macht er noch Fehler, trotzdem sind seine Augen nicht immer da, wo sie sein sollten. Das führt ihn dann zu falschen Fußbewegungen, die er dann meistens auch kompensieren konnte, wenn es dann zum Beispiel so wie 2022 war, es glaube ich gegen Tennessee war, die hatten halt leider sehr, sehr schnelle Receiver, da ging das nicht. Seine Run-Defense fand ich eigentlich auch ziemlich gut, also da sieht man auch diese Willingness und diese Competitiveness und das zeichnet ihn auch, glaube ich, aus, wenn man sich ihn, ich weiß, ich habe vorab gesagt, dass ich mich sehr aufs Tape beruhe, aber bei Terrion Arnold muss man auch, glaube ich, die Person und den Mensch noch ein bisschen mit reinnehmen. Ich finde seine Interviews immer wieder überragend.
Absolut genialer Typ.
Sehr, sehr leicht ist, ja, ihn einfach sehr sympathisch und super zu finden. Ich glaube, es gab absolut ja dann auch noch das mit Miss Terry, mit Nick Sabans
mit der Tochter,
Frau.
Genau.
Mit der Tochter war es, so, ja, genau.
Beides. Die Frau konnte nicht, also Nick Sabans Frau Terry konnte nicht kommen irgendwie und hat sich entschuldigt, aber die Tochter kam vorbei und hat ihn supported beim Pro Day. Seine Art ist schon, ich habe es irgendwie mit Infectious Personality beschrieben, das ist schon sehr nice.
Ja, genau, und habe da auch aus sicherer Quelle gehört, dass das auch beim Combine einfach ihm nochmal wieder geholfen hat, dass er da einfach so, ja, so eine super Personality, so ein toller Mensch ist. Ja, ich habe ihn in der frühen zweiten Runde. Für ihn hat es bei mir nicht ganz für eine First Round Grade gereicht. Ich finde ihn sehr, sehr versatile. Also man kann ihn in allen möglichen Schemes spielen lassen. Kein Press-Corner, kein reiner Press-Corner, wie ich es gesagt habe. Wenn man so eine Art Defense läuft, wie das Alabama gemacht hat mit diesem Man-Match, finde ich ihn gut. Ich glaube, der kann auch Quarter spielen, der kann Deep Third spielen, der kann auch Man-to-Man, wenn er sich noch mal ein bisschen weiterentwickelt, auch mit Sicherheit noch mal besser spielen. Sehe ihn nicht als Difference-Maker, das müsste man dann für eine First-Round-Grade schon haben. Ich möchte ihn jetzt gar nicht hier zu billig verkaufen, weil ich einfach finde, dass er ein Starter sein wird. Ja, hätte mir ein bisschen besseres athletisches Testing vielleicht gewünscht, aber jemand, der noch mal mehr Potenzial hat als, glaube ich, einige andere, die wir unter den absoluten Top-Leuten genannt haben und der ja vielleicht auch zu Anfang seiner Karriere ein bisschen strugglen könnte, weil ich das mit der Eye-Discipline immer noch ab und zu kritisch sehe. Ballskills habe ich noch nicht erwähnt. Ballskills hat er dieses Jahr auch gezeigt. Sehr, sehr gut. Auch was das Contest angeht, fand ich ihn da gut. Bringt ja auch die Länge mit. Und ja, jemand, der vielleicht auch in der ersten Runde gezogen werden wird und wo man dann so ein bisschen drauf, ja, auf die Person und dann auch, dass er sich in diesen paar Dingen nochmal ein bisschen verbessern kann. Ich will nicht sagen gamblen muss, aber wo man darauf dann halt eben setzt. Mag Terrion Arnold, aber es reicht nicht, um die absolute Top-Gruppe der Klasse anzugreifen für mich.
Ja, Terrion Arnold bei mir noch ein Stück höher, was jetzt nicht überrascht bei den Sachen, die ich besonders wichtig erachte. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, bei der Combine, die On-Field-Drills, fand ich, war er der beste Corner.
Es sieht halt so unglaublich einfach aus. Deswegen, wie gesagt, auch die Verwunderung über die nur, ich sag mal, überdurchschnittlichen Testing-Werte. Weil er so ein natürlicher Athlet ist und so natürliche Bewegungen hat.
Das ist einfach krass. Also, der hat eben diesen nicht idealen, also sagen wir mal so, ich muss sie natürlich ernst nehmen, wenn jemand eine 4-6-5 läuft, ne? Das ist schon klar. Aber es ist eben auch eine bestimmte Art, einen Sprint zu laufen, die nicht 1:1 äquivalent ist zu dem, wie man auf dem Feld läuft. Von daher ist es vielleicht auch ein bisschen Training. Vielleicht kann er hier, wenn er eine 4-4-5 gelaufen wäre, hätte keiner was gesagt und es sind 500 Sekunden. Also das, ja,
das was ist mich halt wirklich... Ja, das ist beim Start nochmal irgendwo eine halbe Zehntel raus. Ja, damit hast du natürlich völlig recht. Deswegen möchte ich es auch nicht an die große Glocke hängen. Aber wie gesagt, es hat mich doch gewundert, weil ich bei ihm gedacht hätte, der reißt das Testing jetzt absolut ab.
Und vielleicht liegt es eben auch daran, dass es so aussieht, wie es aussieht, weil er einfach so unfassbar leichtfüßig ist. Also der Paddle, ich finde keinen schöneren Paddle in dieser Klasse. Technisch herausragend, hohe Kadenz, super tief, erlaubt extrem schnelle Reaktionen auf die Route des Receivers, öffnet die Hüften nicht zu früh bei Release-Fakes, bleibt in Phase, fand ich ziemlich diszipliniert. Und auch da wieder, er ist Redshirt Sophomore, er hat 2 Jahre erst College-Spielerfahrung. Also von daher fand ich, die Hüften, bei ihm passt es mit den öligen Hüften. Super smoother Turn, Transition. Bei Release-Fakes klebt er am Receiver, starker Burst auf den ersten Schritt. Turn and Run fand ich alles hervorragend. Und vor allem auch In-Cuts, wie gut er die antizipiert, wenn er ein Man ist. Wie er in der Hip-Pocket bleibt, wie gut sein Footwork ist. Dieses Mirror-and-Match. Das ist bei ihm, finde ich, am besten in der Klasse. Und bei Inbreaking Routes insgesamt, über die ganze Route ist er fast immer extrem nah am Mann. Es ist super schwer, ihn zu crossen mit Releases, also mit Stems und dann sozusagen den Stem ein bisschen auf die eine Seite, dann auf die andere Seite zu cutten. Sozusagen dieses Face-Crossing verhindert er super gut. Ich fand sein Bail gegen tiefe Routen, gegen Post technisch extrem sauber. Kaum Separation bei tiefen Routen. Habe ich ihn zumindest nicht oft gesehen. Wenn er wirklich nur eine 4-5 läuft, wird das passieren in der NFL. Müssen wir nicht reden. Er kann einfach auch sowohl im Paddle als auch im Shuttle kann er extrem lang bleiben. Selbst wenn dann hier Arian Smith, das hieß er, glaube ich, der Speedster von Georgia, wenn von denen auch ganz schwer unter Druck zu setzen. Das ist einfach die Positionierung bei tiefen Bällen gefällt mir. Ich fand seine Zone-Awareness nicht so schlecht wie du. Ist das vielleicht auch der Unterschied in der Grade? Ich fand auch bei 3-by-1-Formations und Switch-Releases hat er einfach schnell erkannt, das ist mein Gegner, den übernehme ich. Fertig. Der Drive oder der Break aus Off, das war so ein Punkt, den fand ich okay, aber nicht wirklich beeindruckend. Das ist kein Vergleich zu Quinion Mitchell, der den da wirklich deutlich besser hat. Also das ist nicht unbedingt Terrion Arnolds Spiel, aber das ist auch nicht schlecht. Und das fand ich, das hat mir insgesamt eben diese hohe Grade verschafft, dass ich ihn nichts wirklich, wirklich schlecht fand. Am Catchpoint aggressiv, viel mit den Armen, nicht besonders grabby, zumindest vor allem jetzt 2023. Und ja, es stimmt, der Anfang war ein bisschen rough diese Saison. Nur die Fortschritte in der zweiten Saison, die er es hat, die haben mich halt, das ist ja auch wieder eine Frage, wie bewertet man das? Bewertet man die ganze Saison oder bewertet man, was es sozusagen an Verbesserungen gab? Ich habe mich ein bisschen mehr aufs Zweite gestützt vielleicht. Grube Ballskills hat sich ganz doll verbessert. Positionierung, Orientierung, Lokalisieren des Balls in der Luft, Jumpball-Antizipation. Ich fand ihn als Run-Defender nochmal eine Ecke besser als Kool-Aid. Furchtlos, wenn der Runner über seine Seite kommt. Sticks his head in, habe ich mir gesehen, wenn die Spielzeugerkennung stimmt, und das hat sie immer und immer mehr getan, hat er viele Tackles im Backfield gesetzt. Das ist kein Zufall gewesen, das waren keine Billo-Dinger. Vor allem dieses Monster-Play im SEC-Championship-Game gegen Georgia. Third and Short, beide, also Kool-Aid und Arnold auf einer Seite, wie er nach vorne kommt, die machen dann beide den Tackle, wie Arnold das Ding erstmal nach innen forciert und dann den Runner stoppt. Wie er Blocks umgeht, wie er innen an Receivern vorbeikommt. Jet Sweeps, Reverses auf seine Seite war nicht gut. Er ist jetzt nicht der Typ, der wie DeGene oder auch Lasseter da voll in den Vorblocker reingeht. Er behält das Play im Auge, positioniert sich exzellent mit Outside Contain, setzt seinen Tackle. Ja, ich habe selten einen Ratchet Sophomore erlebt, der so savvy ist, der verschiedene Coverage-Techniken mitnimmt, der so gut gecoacht ist auch. Und das sind natürlich diese Saban-DBs und auch die nicht so gute Prospects sind. Aber wenn du bei Saban die ganze Zeit durchlaufen hast, nicht irgendwie transferiert bist, dann sind die meistens technisch einfach sehr gut ausgebildet. Auch die vielleicht nicht so hoch projecten. Für mich, wenn man so will, die 1A. Mit First. Also ich bin sehr, sehr angetan gewesen von Terrion Arnold.
Ich finde halt, weil ich glaube, wir sehen ihn auch wieder sehr ähnlich. Ich finde seine Technik und so diese ganzen Dinge, die man coachen kann, auch super. Ich sehe trotzdem immer noch, und vielleicht ist das so ein bisschen der Carryover noch von Anfang der Saison, von der 2022er Saison, ab und zu nochmal diese Eye-Discipline-Probleme. Wenn er die in den Griff bekommt, hat er auf jeden Fall, bringt er alles andere mit, um First Round und dieser deiner Grade auch gerecht zu werden. Ich hab's halt immer noch mal ein bisschen durchsickern sehen, und da waren andere halt einfach so stark, dass er das für mich in diesen ersten Tier nicht ganz reicht. Der ist so im Tier 1,5 für mich.
Okay. Ja, das ist ja das Schöne auch, dass sich die Rankings nicht unbedingt gleichen und dass wir andere Spieler vielleicht für andere Sachen etwas höher oder etwas niedriger einschätzen. Gerade bei den Top-Guys sind wir ja, also die, sagen wir mal, wir haben die gleichen Top 4. Das ist eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Da gibt es sicherlich auch einige, die vielleicht irgendwie anders vorne sehen.
Ja, bei uns ja trotzdem leider für die Zuschauer oder Zuhörer meistens recht, sehen wir viele Dinge recht ähnlich. Boston und Max Melton, den haben wir jetzt gar nicht versprochen.
Ja, genau, das ist der wäre bei mir, den habe ich relativ hoch, aber das liegt auch daran, dass ich den einfach seit 2 Jahren extrem pushe. Also das ist ein bisschen ein kleines Projekt von mir gewesen in dieser Rutgers Defense, aber nicht bei den ersten Vieren. Okay,
ja, er wäre bei mir tatsächlich 6 hinter Wiggins. Also bin auch ein Freund von ihm. Aber ich wusste ja, dass du ihn auch pushst, deswegen habe ich ihn auch bei der Nachricht dann nicht mehr dazu geschrieben. Und 9 sind ja auch genug.
Naja, wir sind ja auch schon wieder locker drüber, und Nicola wird sich bei uns gleich bedanken. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank. Ich sage es jedes Mal, aber ich finde es auch jedes Mal wichtig. Ohne Nikola würden wir hier gar nichts machen und ihr würdet gar nichts hören. Ob das besser oder schlechter ist, bleibt euch überlassen. Aber es wäre einfach gar nicht, ihr könntet die Entscheidung gar nicht fällen, ob es sich lohnt, hier reinzuschalten oder nicht, weil das ist nur durch Nikola möglich. Ich ziehe alle meine verfügbaren Hüte und sage nochmal vielen Dank. Sage vielen Dank an dich, Lorenz. Es war wie immer ein Fest. Diesmal haben wir Gott sei Dank ein paar mehr Ausreißer gehabt, dadurch, dass du einige Cornerbacks einfach sehr schlecht bewertet hast. Das ist besser gewesen als die letzten Male, wo wir oft viel zu nah beieinander lagen. So haben wir wenigstens ein bisschen, so hast du einfach die Spreizung nach unten ein bisschen mehr ausgereizt. Das ist natürlich schwierig. Das wird bei mir sich auch in den kommenden Episoden wahrscheinlich nicht einstellen, weil ich natürlich erstmal nach Spielern gucke, die ich grundsätzlich interessant finde und nicht nach Spielern, die ich irgendwo in der sechsten oder siebten Runde grade, weil die muss ich euch nicht vorstellen. Ja, ja. Lorenz, abschließende Worte.
Kann man eine Griesgrämigkeit oder wie man das nennen will, vielleicht bei dem einen oder anderen. Nein. Wieder danke, dass ich dabei sein durfte. Es macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, mit dir über Prospects zu reden, auch weil ich finde, dass du im deutschsprachigen, aber grundsätzlich in sämtlichen, auch mit allen Draft-Analysten, und das bist du ja nicht mal nur, sondern was du auch im College-Football und wie lange du die Jungs schon begleitest, einfach top bist. Deswegen macht mir das immer sehr viel Spaß, ein Termin, den ich in meinem Kalender ja immer umkreise und sehr, sehr gerne wahrnehme, obwohl ich dieses Jahr, wie gesagt, nicht mehr so ganz so tief in der Draft-Materie drin bin. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Hoffe den Zuhörerinnen und Hörern auch. Und ja, bedanke mich recht herzlich bei dir und auch Nikola vor allen Dingen, dass er das Ganze hier möglich macht.
Das war jetzt viel zu viel Lob für mich. Jetzt wäre ich ganz rot. Das kann Gott sei Dank niemand sehen. Und kann das aber nur zurückgeben, weil die Sendung mit dir sind natürlich, haben natürlich einfach einen ganz anderen Blick als von, sagen wir mal, anderen Hobby-Scouts aus Deutschland, mit denen ich das sonst mache. Du hast einfach natürlich einen anderen Blick durch die Kontakte nach drüben. Schade, dass du natürlich jetzt bei keinem Auswahlspiel mehr dabei warst. So können wir nicht mehr über die Khalil Pimpletons dieser Welt reden oder Khalil Falassi oder ähnliche Spieler. Das ist ein bisschen schade, aber ich werde es verkraften. Ja, ich hoffe, wir sehen uns und hören uns nächstes Jahr wieder in derselben Folge, weil irgendwie sind die Cornerbacks hier bei uns jetzt auch schon ein bisschen Tradition geworden.
Ja, ich denke auch, da führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei.
Das freut mich zu hören. Das ist auch ein hervorragendes Schlusswort. Es führt auch kein Weg an der Draft vorbei, die in wenigen Wochen schon auf uns wartet. Ich bin noch ein bisschen in Verzug bei einigen Positionsgruppen, muss mich noch ein bisschen anstrengen, dass ich da auf ein, sagen wir mal, akzeptables Level komme. Ihr hört uns, ja, demnächst wieder. Leider haben wir kleinere Terminprobleme. Ich kann euch nicht versprechen, wann die nächste Episode kommt. Vielleicht kommen auch einfach dann zwei am Stück und dafür müsst ihr vorher etwas länger warten. Das lässt sich alles nicht vermeiden, weil wir das nicht beruflich, sondern rein ehrenamtlich, ist ein komisches Wort, hobbymäßig tun. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch noch. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.